Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's!
Einen wunderschönen, fruchtig, frechen und spritzigen guten Abend an unsere Gäste. Heute zur Folge 2, kann man ja offen und ehrlich so sagen. Ich bin Johannes Wurstbauer. Den steige ich gleich. Ja, mit Namen haben wir schon oft gehabt. Heute Folge 2, das erste Mal haben wir schon diskutiert, gesprochen über die ganzen Fruchtsäfte. Und heute gehen wir viel mehr in die eigene Materie rein. Aber vorher muss ich mein altes Gegenüber, also mein jung gebliebenes Gegenüber, einmal begrüßen. Servus, Andi.
Servus, lieber Herr Stürmer. Ja, jung geblieben, das merkt man beim Aufstehen, gell? Wenn du denkst,
lustigerweise, nur mehr für Bilderkopf zu zeigen, bevor wir uns wieder niedergesetzt haben, hat jeder Dehnungsübungen gemacht. Aber unabhängig von. Also.
Und nicht die lustigen Dehnungsübungen, wie wir noch jünger waren.
War ganz lustig zum Anschauen.
Es war nicht Turnen mit Andi.
mit Andi und Andi.
Ja, Andi und Andi, genau. Ja, na, heute haben wir das Thema und ich kann euch sagen, es ist viel spannender, als man glaubt, das Thema Essig und alles, was in dem Zusammenhang ist. Das ist nämlich sozusagen seine große Liebe, deswegen auch Essigliebelei. Vielleicht nur eine kurze Ankündigung, ihr habt sie sicher schon ein, zwei Mal gehört und wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann hört es jetzt. Wir haben unsere 100. zur Feier unserer 100. Folge, machen wir am 23. Juni 2026. Machen wir um 17 Uhr ein Get-Together in Thalheim, in der Transeco-Fabrik. Kommt vorbei, bitte, ich melde euch an, www.transeco.at/events. Und es ist jetzt am Dienstag, Spoiler-Alarm, nicht am Montag, also 23. So. Heute werden wir gar nicht so viel rundherum reden, sondern heute steigen wir direkt ein. Und ich kann euch sagen, es ist viel spannender, als man glaubt. Ich setze mich mit dem Thema nämlich ja auch auseinander. Wobei, ich habe immer gesagt, und ich hoffe, du bist mir jetzt nicht besser, sobald ich den ersten Essig mache, habe ich Scheiße gebaut. Aber zu dem werden wir gleich erklären, warum ich das so gemeint habe. Thema Essig ist mega, mega spannend, weil jeder von uns hat ein Bild zum Thema Essig. Jeder von uns verwendet ihn mehr oder weniger. Jeder von uns kennt so Sachen wie Balsamico. Jeder kennt so Sachen wie Modena, jeder kennt Apfelessig oder eben auch nicht oder andere Sachen, aber heute gehen wir ein bisschen tiefer in die Materie rein, weil in England kann ich sagen, in England ist Apfelessig sogar vom König, damals war er noch der Prinz, vom Charles, als eines der Kulturgüter Englands definiert worden, weil dem Thema vor allem Apfelessig sehr, sehr, sehr viel gesunde Themen zugeschrieben werden. Ich glaube, es gibt sogar ein paar Studien dazu. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe keine davon gelesen, aber ich halte mich da ein bisschen an den König.
Ja.
Lieber Johannes, ganz ehrlich, wie kommst du zu dem Thema Essig?
Ja, also das ist in Wirklichkeit in dem ganzen Thema fast die schwierigste Frage, weil ich kann es dir nicht sagen. Ich habe über Jahre immer wieder die Idee gehabt, im Hinterkopf, irgendwann mache ich ein Essig. Und ich habe nicht gewusst, ja, war halt immer, ist wieder hervorgekommen und dann ergab sich, ich glaube im Jahr 2017 oder 2016, die günstige Fügung, wie ich damals bei einer Brauerei gearbeitet habe, dass damals einen Versuch gab, ein sehr cooles Produkt, was es nur im Fass gibt, in die Flasche zu füllen, was aber nicht funktioniert hat, weil einfach das Produkt in der Flasche schnell einen Geschmack gebaut hat. Und dann hieß es, okay, jeder Mitarbeiter braucht nur im Pfand zahlen und ihr könnt euch das mitnehmen. Und dann habe ich mir mal sicherheitshalber, weil fairerweise habe ich auch andere Krankheiten noch, wandern kann ich es nicht klar machen, ich muss gleich immer ein bisschen mehr probieren, weil man weiß ja nicht, habe mal 40 Kisten Bier mit heimgenommen und habe 40 Kisten, 20 Flaschen, ja, 0,5. Und hab dann, das hat meinen Kindern voll getaugt, also Kinderarbeit ist ja in Österreich bewährt, leider Gottes, muss man sagen,
rechtlich gesehen innerhalb der Familie auch erlaubt.
Ja, genau.
Nur, dass man
ja, aber unser Schulsystem, also die Ferien sind immer auf den aufgebaut. Und hab noch einmal gesagt, okay, hab auch großes 300 Liter Fassel oder 280 Liter Fassel bei meinem Schwiegervater gefunden, ein Edelstahl und ein Holzfassel. Und habe gesagt, passt, wir machen einmal die Bier auf, laden das einmal rein, ich stelle das daheim in meinen damaligen Technikraum rein, wo die Haustechnik verbaut ist. Und das Holzfassel habe ich dort auch befüllt mit dem Essig, habe ein Tuch drüber gegeben und hat mir von meinem Schwiegervater noch, wie sie auf die Bauernhöfe übrig war, so eine klassische Essigmutter geholt. Hab die reingegeben und dann habe ich gesagt, jetzt schauen wir mal. Die allererste Reaktion war, das hat meiner Frau unheimlich viel Freude gemacht, weil sie hat gerade kleine Tomatenpflanzen gezogen. Und wenn der Essig richtig gut arbeitet, bringt der, glaube ich, viel um. Und auf alle Fälle sind alle eingegangen, was da dann mehr oder weniger 4 Meter nebenbei auf einem Regal gestanden sind, ja. Aber ja, was soll man sagen? Ja? Und fairerweise natürlich mein erster Essig, viele Sachen nicht gewusst. Ich habe das einfach einmal auf gut Glück probiert und hat zu wenig Säure für einen Essig gehabt. Aber der Geschmack war schon ein cooler. Also fairerweise, man muss jetzt ganz kurz noch vorne beginnen. Essigproduktion ist ein Zeitthema. Wenn man das mit den klassischen Oberflächenverfahren macht, sagt man mal, okay, man braucht einmal so ungefähr 6 Monate, bis die Verwandlung angeschlossen ist und dann lässt man das nur stehen, dass das reifen kann. Dazwischen, wenn man es noch nicht weiß, glaubt man, man hat irgendwas falsch gemacht, weil in der Übergangsphase ist es so, dass er wie nach Kleber riecht. Und dann denkst du, was ist da jetzt schiefgegangen? Das schmeckt wie, wenn du einen Klebstoff schnüffeln darfst. Und unterm Strich gehört das aber halt einfach dazu zum Leben.
Ja, damit machst du ja neue Zielgruppen auf. Also,
sie haben zwar nicht viel Kohle, aber sie machen viel Geld. Wir haben ganz kurz dazu, wir sind ja voll ins Thema gestiegen. Wer wissen will, für unsere Zuhörer, was der Johann, von wo der Johannes herkommt, was er gemacht hat, hört zurück, Folge 96. Der erklären wir alles ganz am Anfang, müssen wir durchhören. Aber nur so viel zum Thema, weil wir sind da ziemlich frontal jetzt eingestiegen.
Aber du hast recht, frontal einsteigen. Jetzt würde ich mal sagen, jetzt klären wir mal alle auf, wie entsteht denn Essig überhaupt?
Ja, also die Basis von Essig ist immer, kann man sagen, Alkohol.
Die Basis von vielem im Leben.
Ja,
ist viele
Geschichten.
Ja, genau.
Ja, und man muss auch sagen, ich bin überzeugt, viele von uns würde es vielleicht ohne Alkohol nicht geben.
Das ist eine spannende These.
Auf einen spannenden
These und wahrscheinlich.
Ja, weil ich sage einmal, dieses leichte Mut antrinken und was auch immer, ja, es war halt so.
Aber viele hätten auch, sie fühlt der Sport, wenn es.
Stimmt auch, ja.
Also, gemacht, muss man auch, sagen.
Auch das ist richtig, ja. Also, man darf jetzt nicht nur das Schöne. Gibt halt viele Schattenseiten. Auch. Wie wir alle wissen, es gibt überall, wo Licht ist.
Deswegen wolltest du aus Alkohol ja noch was viel Hochwertigeres machen.
Deswegen habe ich gesagt, okay, was kann man alles machen? Und das Spannende ist, das ist ja in Österreich bei vielen nicht drin. In Wirklichkeit gibt es ja immer, was braucht man, um Alkohol herzustellen? Man braucht irgendeinen Zucker. Es muss nicht unbedingt Fruchtzucker sein. Man kann es aus Milchzucker machen. Ganz gleich, man kann alles vergären. Man braucht nur die richtige Hefe dazu. Dann stellst du mehr oder weniger Grundflüssigkeit her und aus Alkohol machst du dann Essigsäure. Und da beginnt halt nachher der Prozess, unter anderem auch, wo man sagt, okay, dann wird es spannend. Wie macht man es? Wie geht man um? Früher hat das ja jeder Bauernhof selber gemacht, die was alle irgendwie, ob jetzt Wein oder Most gemacht haben, haben ja alle einen Essig daheim gehabt. Das war Standard. Das ist halt Dings. War nur früher oft der Fehler, dass sie es meistens kalt stehen gehabt haben, weil sie es im Keller gehabt haben und ein Essigbakterium, das ist die größte Überraschung für die meisten, die sich dann damit beschäftigen, funktioniert am besten zwischen 25 und 30 Grad. Dann arbeitet es richtig gut, kann auch in Alkohol am besten umwandeln und dann hat es auch keinen Restalkohol mehr, was ja nicht seit ihr von man verkauft. Deswegen gibt es ja auch diesen netten Ausspruch mit sauer macht lustig, warum früher ist halt viel Essig schon konsumiert worden zum Essen, da wo halt noch Alkohol drin war. Und das hat halt auf Kinder leider keine positive
Eigenschaft. Ich postuliere jetzt einmal, dass in vielen Mostkellern früher in den Fässern zum Teil schon noch Alkohol war, aber vieles davon schon Essigbakterien waren. Also so pervers es klingt, man hat wahrscheinlich damals schon viel mehr gesunde Sachen gesoffen, und hat es aber nicht gewusst, weil die meisten essigstichigen Möste von damals waren einfach schon zu weit fortgeschrittene Gärungen. Übrigens, deswegen habe ich gehässig immer gesagt, sobald ich einen Essig produziere, habe ich es verkackt. Dann habe ich nämlich den Wein nicht im richtigen Moment gestoppt.
Ja, aber das ist immer so eine schöne Auffassungsthematik. Ich sage ja, mehr oder weniger, ich bin halt in der Endausbaustufe des Alkohols.
Endausbaustufe.
Ja, aber Essig ist
Endstufe
ja,
Kapitalismus.
Aber Essig ist ja ein Zufallsprinzip wahrscheinlich gewesen. Vor tausenden von Jahren irgendwo wird es einmal Zufall gewesen sein. Aber was passiert bei der Essigmacherei? Ich meine, wir haben jetzt schon gehört, dass man am Wein zu lang steht, ja, aber man kippt er da nicht, wird er dann einfach gammelig und schlecht. Was passiert da im Wein? Gehen wir jetzt mal vom Wein aus oder vom Most, wenn wir gerade ob wir im Birnen reden, geredet haben. Was passiert da überhaupt mit der Flüssigkeit? Also, Zucker wandelt sich in Alkohol um. Alkohol
genau, haben wir ja. Richtig. Dann haben wir die Essigbakterien, sind ja bei uns überall in der Luft. Die, ich sage jetzt einmal, die wilden Essigbakterien. Und die setzen sie mehr oder weniger dann auf den Alkohol, wenn er nicht geschwefelt ist. Das ist ja einer der Hauptgründe, unter anderem, wieso alkoholische Flüssigkeiten, Wein, Most, wie auch immer, geschwefelt wird. Wenn der nicht geschwefelt wird, setzen sie die drauf und können dann in Alkohol umwandeln zu Essigsäure.
Weißt du, ob es eine aerobe oder anaerobe Vergärung ist? Braucht der Sauerstoff?
Ja, er braucht ich glaub, Sauerstoff.
Das ist eine aerobe. Genau. Also das heißt, genau.
Sauerstoff ist ganz ein wichtiges Thema und über Temperatur und Sauerstoff kannst du diesen Prozess auch beschleunigen.
Deswegen sagen ja Weinmacher, Luft bzw. Sauerstoff ist der Teufel des Weinmachens. Genau. Also Oxidation ist praktisch der Weltuntergang.
Ja.
Und das ist genau das, was du suchst.
Und das ist genau das Spannende. Ich sage mal, jeder Weinmacher oder was Mostmann oder wurscht was, sagt immer spundvoll anfühlen, am besten das übergeht und dann erst zugemacht und dann Anführungszeichen. Und bei mir ist so, es ist gar nicht so schlimm, wenn ein bisschen Luft drin ist. Ja? Ich mache auch Selbstversuche in meinem kleinen Essigraum, wo ich sage, okay, ich vergehe gleich da drinnen, weil dann geht natürlich dieser Prozess gleich nahtlos über. Aber ja, das ist halt jetzt ein kurzer Abzweigerschau. Aber unterm Strich, ja, die Essigbakterien setzen sich auf Alkohol, verwandeln ungefähr, du schaffst aus 1% Alkohol ungefähr 0,95% Essigsäure, Säure. Und du brauchst ja deine 5% Säure, laut österreichischem Lebensmittelgesetz, dass es Essig ist, außer Wein, der muss 6% haben. Drunter hast es dann anders.
Also du kannst fast sagen 1 zu 1.
Fast 1 zu 1,
wenn du jetzt einen Wein hast mit 12%, wird es ungefähr bei 11,5%
ausgehen. Eher bei 10, oder? Aber ist ja wurscht, plus minus. Ich glaube, aus 12 Alkohol kriegst du wahrscheinlich 10 Essig außer.
Ja, es kommt auf die Anlage, muss man jetzt fairerweise natürlich dazu, wenn eine hochindustrialisierte Anlage erst funktioniert, so, ich sage jetzt, wenn du es im Hobbybereich oder im professionellen Hobbybereich magst, ist es so, dass zu Alkohol eher schlecht ist, weil du musst die Bakterien hinquälen. Essigbakterien haben am liebsten so einen leichten Rausch, immer so mit 2,5 Volumensprozent, 3. Das ist ja allerdings, da arbeiten sie richtig gut. Ja.
Hey, ich habe gar nicht gewusst, es sind Stürme in Zukunft Essigbakterien drauf.
Ja, ich bin aber nicht da auf Zauber.
Nein, Zauber nicht.
Nein,
Zauber nicht.
Vielleicht ab und säulich, ja, aber sonst.
Genau, und wenn du jetzt nachher sagst, du hast jetzt da nicht dieses klassische Oberflächenverfahren, was wahrscheinlich mit Abstand das älteste ist weltweit, weil das ist auch durch Zufall passiert, und du hast nachher schon eine Anlage stehen, ist es ja so, dass du eben mit Sauerstoff kannst du spülen, weil es gibt so ein Rumpumpverfahren, da schaltet sich alle 3 Stunden die Pumpen ein, es geht über irgendein Trägermaterial, Holzspäne, Maisspindeln, bis zu Zeolit. Und man sagt, okay, da sitzen die Bakterien um, du hast die Wärme, da können sie natürlich schneller verarbeiten und dann pumpst du wieder Flüssigkeit runter, bringst es ins Fass rein. Und das ist eine der Möglichkeiten, da gäbe es noch Submersanlagen, da wo du wirklich sagst, kannst Temperatur steuern, mit Belüftung steuern, da geht dann richtig was weiter. Da magst du dann den Prozess, der was sonst Monate dauert, in einen Tag.
Jetzt vielleicht, wie lange dauert es, wenn du das nicht technisch anschiebst bei Raumtemperatur? Was schätzt, wie lange dauert jetzt so 6-7%iger, bis das der Alkohol weg ist, aus dem Bauch?
Halbes Jahr mindestens. Ja.
Mir hat einmal jemand gesagt, der sich so eine Essigmaschine selber gebaut hat. Ja. Übrigens, liebe Grüße an den Hochmeier Max, der sich selber so eine Essigmaschine gebaut hat. Das ist in Wahrheit eine Belüftung- und Pumpungsanlage, die halt schaut, dass die Temperatur bei, glaube ich, 30 Grad halt, relativ hoch. Und das praktisch mit viel Sauerstoffeinsatz. Und er hat gesagt, der ist in Woche, 14 Tage fertig.
Ja.
Also jetzt gehört, das kann man extrem beschleunigen.
Genau, also du mit dem Rumpumpen schaffst du das ungefähr, ich sage einmal, durchschnittlich, ich sage 10 Tage.
Ah, okay.
Und wenn du das mit einem Hohlwellenrührwerk hast, das meistens oder unten eine Turbine ist, wo du den Sauerstoff wirklich schön, fein, permanent zuführst mit Temperaturregelung, weil da ist eher das Problem schon, du musst dann kühlen, weil der Essig, wenn er richtig marschiert, produziert er so viel Abwärme, dass du eine Kühlanlage brauchst. Du musst nur schon am Anfang. Und du nimmst nachher die Hälfte runter, füllst wieder genau dasselbe nach und dann erntest du jeden Tag 50% ungefähr. Wenn du die Bakterien hinzüchtet hast, okay. Da brauchst du da zwei Wochen, wenn du sagst, du startest wieder Wecker.
Das, wird dann
das pfeift dann,
das ja. Mit der Industrie Essig sehr wahrscheinlich auch so, werden die arbeiten wahrscheinlich, oder?
Auch das natürlich, die großen Anlagen, wobei fairerweise, da muss man ja sagen, Industrie Essig ist eh in Österreich nur ein sehr schweres Thema. Das ist ja einer der Gründe, wieso ich noch auf dieses Essig-Thema ein bisschen mehr oder näher herangekommen bin, was ja vielen nicht bewusst ist, wann bei uns ein, sage jetzt einmal, Tafelessig wo steht und es steht keine Frucht oben, hat der ja nichts mit Frucht zu tun.
Also Tafelessig bedeutet gar nichts.
Kann alles sein. Brauchst Essigsäure und wenn die aus Erdöl hergestellt ist, dann hast du auch Essig.
Tafelölessig.
Der bleibt einfach irgendwo über im Prozess bei der Verarbeitung, bleibt Essigsäure über, der wird halt dann eingefärbt, dass er Farbe hat und was auch immer. Aber das kauft man. Fairerweise wird ja, man darf auch nicht vergessen, Essig ist ja auch in Reinigungsmittel und so weiter ja ganz stark vertreten.
Ist ja jetzt Hausmittel, oder?
Hausmittel war immer so. Es war vor einigen Jahren hat die WHO, da war irgendein Krisenszenario, ich weiß nicht mehr, wo, glaube ich, in Afrika, wo sie gesagt haben, okay, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel waren knapp, dann wurde wieder empfohlen, Essig zur Desinfektion zu nehmen und da schafft man, glaube ich, 98,1% bringt man um. Also man ist, glaube ich, 1% unter die besten Reinigungsmittel. Und ist eigentlich ein Hausmittel, was überall verfügbar wäre.
Entkalker, das weiß jeder.
Ja.
Ist ein richtig guter Entkalker.
Ist auch spannend, wenn du einen Essigraum hast oder Räume hast, wo du lange Essig drinnen produzierst und der ist fließend, wirst du nicht ewig fließen an der Wand haben. Weil der lässt ihn mit der Zeit mehr oder weniger lässt er so.
Ja. Frisst es in Kleber auf, oder was?
Mehr oder weniger in den Kalk. Wenn drunter bei in der Wand, meistens so, irgendwo ist Kalk und wenn es den Kalk noch wie er immer auflässt, das ist also das Erste, was du in die Kurse erzählen, macht alles, nur vielleicht keine Fliesen und keine Betonung.
Aber viele von uns, glaube ich, haben ja den Essig eher als scharf und böse, also ein bisschen im Kopf. Ja. Also war das einer der Gründe, warum du gesagt hast, das muss doch irgendwie anders sein?
Fairerweise, ich habe viele Jahre davor, wie ich nur in der Gastro war, habe ich einmal eine Führung gemacht. Es gibt einen tollen Produzenten in Wien.
Gegenbar.
Ja, genau. Und da habe ich mir schon gedacht, boah, ist das cool, was der da macht. Ja.
Macht der das wirklich am Dach um? Und ich
die Geschichte so, sagt
ja. Ich hab irgendwo mal was Fotos gesehen, dass er da die Blutzahl am Dach umstehen hat. Oder ist das ein bisschen...
Nein, klar, ich glaube, war es nicht so, oder hätte ich es zumindest nicht gesehen, aber das war 2003. Also das ist wirklich schon lange her. Ja. Aber ich habe genau die Bilder, habe ihn selber mal vom Markt kurz kennengelernt, da haben wir uns kurz drüber unterhalten. Ich muss mir das jetzt eh wieder mal anschauen, muss ich auch fairerweise sagen. Das ist schon ein spannendes Thema, wenn man das sieht, wie andere damit umgehen. Und es gibt ja auch mit Lagerungstechniken, wie soll ich sagen, das hat ja jeder irgendwo, es gibt wie bei vielen Sachen, wie auch bei Sekt oder Fruchtweinen, immer das Thema, ja, war immer so, so wird das gemacht, aber wenn man sich da ein bisschen spült, kommt man eigentlich drauf, früher war gar nicht immer, sondern halt die letzten 50, 60 Jahre meistens und es geht so viel mehr spannende Sachen, außer wenn man in anderen Sachen oder an anderen Orten lagert.
Ja, warum ist es so einheitlich geworden? Wahrscheinlich, weil es am meisten Geld bringt und am wenigsten Aufwand ist.
Ja, oder weil es industriell produzierbar
ist. Genau. Das ist das klassische Thema, was wir eh alle mitkriegen in der Lebensmitteltechnologie, die Industrialisierung. Es muss alles einheitlich, besten und überall alles gleich und jederzeit verfügbar
sein. Aber mich interessiert jetzt eine Aussage von dir, wenn wir gerade über den Dorfessig geredet haben. Ich liebe so säurehaltige Sachen, taugt mir voll, und ich bin auch so einer, ich tue mir lieber zu viel Essig rein und den letzten Schluck trinke ich aus. Wenn es säuerlicher ist, beim Salat zum Beispiel, taugt es mir umso mehr. Also da darf nichts drin bleiben, das mag ich auch voll gern. Dorfessig, jeder kauft dann irgendein Dorfessig, ja? Aber von was ist denn das Grundprinzip von Dorfessig? Was ist die Flüssigkeit?
Der Grundstoff meinst du?
Also der Grundstoff kann wirklich aus Erdöl sein.
Aber
das kann ich aber nicht überprüfen, das ist mir in einem Kurs erklärt worden. kann auch bei der Essigproduktion abfallen.
Aber ist es nicht
mehr? Essig bei der Holzproduktion abfallen, aber, ja. Aber wenn ist, es weiter vorher
aber, wird, ja. Aber ist nicht meistens der Grundstoff eher ein Korn, also jetzt Weizen oder irgend sowas, so wie es bei der Alkoholproduktion ist? Nicht.
Okay. Ja, das heißt, die Essigsäure fährt an und du tust das dann mit Wasser zusetzen? Oder?
Ja, genau, es kann mit Wasser gestreckt werden, mit Farbstoffen, was auch immer.
Also es ist keine Weinbasis, kein...
Genau, es kann sein, dass es keine pflanzliche Ursprung hat.
Ja. Jetzt aber hätte ich gar nicht gedacht. Das hätte ich nicht gewusst. Du hast gewusst?
Nein. Jemand auch, dass das, so, weil beim Alkohol ist zum Beispiel so, wenn du einen, auch einen Weingeist kaufst, ist der immer bäuerlichen Ursprungs. Mhm. Also wenn du einen Trinkalkohol kaufst, ja. Achtung, das, wenn du jetzt einen Industriealkohol kaufst, ja. den du zum, für industrielle Produkte nicht, aber muss bäuerlichen Ursprung, das heißt im Gesetz so.
Landwirtschaftlicher Ursprung.
Danke, ja. landwirtschaftlicher Ursprung, danke für die Korrektur. Ja. Und, also das heißt, das muss da gar nicht sein.
Nein.
Was muss draufstehen, dass man weiß, dass aus einer Frucht oder aus einem Kernel oder...
Sobald eine Frucht oben steht, muss es aus der Frucht bestehen.
Also besser kann man sagen. Apfelessig.
Wein, was Wein auch immer, genau. Dann weißt du, das war ein Obst.
Aber du hast mit Bier angefangen, hast du gesagt.
Genau, mein erster war Bier.
Gut, ich meine, mit Bier anfangen ist ja mal grundsätzlich was für den Herrn Stürmer sehr sympathisch.
Das sicher natürlich.
Ja.
Wie ist es weitergegangen?
Dann habe ich gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, Äpfelbieren, das war so ein Nebeneffekt, was mir auch am Herzen liegt, weil bei uns im Mostviertel ist es ja so, es gibt so viele Straßenhanger, so viele Streuobstwiesen, da wo keiner mehr was macht, weil man eben kein Geld dafür bekommt, mehr oder weniger, was man aufgabt und fortfährt oder so gut wie kann's. Und so habe ich gesagt, ja, das war eigentlich auch so ein Thema. Ich meine, fairerweise, wir haben so viel Obst über das, was da wird. Und jeder redet über Nachhaltigkeit und jeder will am besten eh regional nur und Dings. Und dann denke ich immer wieder, es war halt eh so viel da. Warum macht keiner was?
Es lagert ja? alles vor der Haustür.
Ja, es, in Wirklichkeit fahren wir teilweise mit dem Auto drüber, brutal gesagt. Ja. Und dann habe ich gesagt, na okay, dann fangen wir mal an. Dann habe ich mit den Äpfel angefangen, dann Bieren natürlich auch. Dann einmal... Zwetschgen, dann haben wir denkt gehabt, das habe ich mal wo gelesen, in Südtirol ist das, da gibt es so eine kleine Molkerei, die machen Molkeessig, dann haben wir gedacht, jetzt machen wir Molkeessig, bei uns gibt es eh so eine kleine Biomolkerei, die wissen eh nicht, wohin damit, das probieren wir auch aus. Und so hat sich das halt immer ein wenig hochgeschaukelt, ich habe auch mit das, das ist auch, was ich gerade an Obst kriege und es gibt ja so viele und es Menschen auch bei uns, die sagen, okay, wir haben halt früher Schnapsbrennt, dann haben wir das und dann haben wir das und dann holst du das halt und dann probierst du aus. Funktioniert auch nicht immer alles. Ja. Also ich habe einmal Aschball verarbeitet, das war wirklich spannend, das war aromatisch gut.
Aber was hast du verarbeitet?
Aschball, das ist so...
Aschball,
so eine Frucht. So eine Frucht, die friert einmal, dann ist braun innen, dann ist eigentlich ein Streif, fällt runter, musst gleich verarbeiten, weil sonst ist...
Aschball.
Keine Hämorrhoiden.
Ich wollte sagen, Winterkirschen oder?
Schöne Farbe, ja. Sauer.
Es wird nicht besser.
Ja,
aber okay.
Und das ist zum Beispiel schiefgegangen. Und woran ich persönlich immer gescheitert bin, wo ich aber noch nicht weiß, warum, aber das ist mir 2 Jahre hintereinander passiert, Kirschen. Reiner Kirschenessig. Ich weiß nicht, warum, der ist mir immer, okay, Kirschen hat, glaube ich, wenig Säure von Haus aus. Ich weiß nicht, wo das Thema ist, es ist mir abgehoben.
Ich konnte einen Tipp geben.
Ja?
Wir haben ja auch mit Kirschsäfte und so ein bisschen herumprobiert schon. Wenn du Sauerkirsch nimmst, also Weichsel,
ja.
hast du mehr Säure und Weichsel ist meistens reifer bzw. mehr Zucker. Und du brauchst ja vielleicht kurzer chemischer Exkurs, wenn du Äpfel presst. Äpfel haben in der Regel, wenn sie sehr reif sind, bei Streuobst bis zu 110, 120 Gramm Zucker pro Liter bei presstem Saft ungefähr. Birne bis zu 140, 150, wenn es richtig, 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 also diese Mostbirnen, wenn die richtig reif sind, haben einen gescheiten Zuckerstand und du kannst aus 120 Gramm Zucker ungefähr 6-7% Alkohol gewinnen bei der Gärung, bei der Birne bis zu 8%. 8 ist schon ziemlich das Höchste. Und das geht sich für den Essig eben aus. Also, und ich glaube, bei der Kirsch hast du das Problem, dass du vielleicht den Zuckerstand gar nicht hast. Und wenn du unter 100 bist, kommst du auf unter 5% Alkohol und dann funktioniert es vielleicht. Vielleicht ist das ja. der Grund.
Ja, man muss jetzt sagen, wir haben ja einen, man könnte nicht sagen, Vorteil gegenüber Schnapsbrennern oder vielen. Wir dürfen ja Zucker zusetzen. habe ich, wobei fairerweise, ich habe es bei den ersten Jahren probiert, ohne Zusätze, weil ich mir gedacht habe, es muss funktionieren, weil, wie soll ich sagen, Mami, das iPad muss ja gehen. Kennt eh vielleicht jeder schon mal. Im zweiten Jahr habe ich dann was mit Zusätzen, es ist trotzdem schief gegangen, aber ja, fairerweise ist es halt auch immer die Spannende. Meistens rennt er genau dann, wenn es Zeit bräuchtest, ja die Zeit davon. Vielleicht ist das auch natürlich ein Thema, dass ich sage, okay, ich hätte einfach früher vielleicht schon weiter den nächsten Schritt machen müssen. Das sind alles so hätte wahre Geschichten, ja. Wurscht, ich habe ja noch viele Jahre vor mir und somit irgendwann gehe ich es wieder an.
Aber Früchte, von der Charakteristik her, also wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt schon, was hast du schon alles probiert? Äpfel, Birnen, okay, Kirsche ist jetzt noch nicht so. Was hat ganz gut funktioniert noch?
Äpfel, Birnen natürlich, dann hat Zwetschge funktioniert gut. Oder?
Zwetschge kann ich mir wahnsinnig geil vorstellen, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Ja. Weil das gescheit siehst, du hast einen gescheiten Zucker.
Ja, und ich finde es halt auch spannend, vor allem am Anfang, das Schwierige ist halt immer, du verlierst ein bisschen die Farbe, aber es hat schon was und mit Zwetschgen bringst du natürlich dann, wenn es kriegt nachher, meiner Meinung nach, also mit der Pflaume habe ich es so gehabt, dass so einen ganz einen leichten Dörrobst-Charakter gehabt hat. Und wenn du natürlich dann irgendeinen Salat machst, so einen griechischen Salat, hast du vielleicht ein bisschen schon einiges in diese Richtung, da passt es schon sehr gut dazu. Mit Feta, ein wenig Feigen drin.
Jetzt kommen wir mal zu einer wichtigen Kategorisierung, nämlich. Es gibt ja, du hast mir zuerst gesagt, es gibt so drei Themen, die dich hauptsächlich interessiert haben.
Ja.
Erzähl mal ein bisschen.
Okay, es gibt natürlich dieses Basisthema Essig. Das war einmal das, da habe ich mir alles ausprobiert. So, dann bin ich natürlich da gestanden und habe mir gedacht, super, so viel Essig, alles spannend, nur was mache ich jetzt damit? Ja, weil es ist, ist ja das Thema, wir essen schon Salat und was auch immer, aber du brauchst ja keine, weiß ich nicht, wie viel Liter jedes Mal und in Glammingen geht das halt auch nicht. Und dann war ich in Wien, haben wir eine Gastronomie-Tour gemacht und haben uns wirklich die diversesten Gastronomie-Konzepte angeschaut damals. Und an dem Tag war ich, da gab es das heuer am Karlsplatz. Und die haben damals schon diese klassischen Hola-Sirup oder wie auch immer gemacht, sondern haben die mit Essig gesäuert. Haben sprich, Shrub hergestellt.
Haben sie in der Spritzen verkauft oder?
Nein, es war wirklich ein sehr schönes Restaurant. Wenn ich habe gehört, dass es nicht mehr gibt oder nicht mehr von denselben Betreibern. Aber ich war jetzt schon lange nicht dort. Und ich habe das gesehen und denke, das ist ja cool, das probiere ich auch aus. Ich komme heim ganz stolz zu einem und sage, ich habe da jetzt was gesehen, das probieren wir aus. Will ich das erklären und sagt, ich habe das gestern in einer Zeitung gelesen. Oder eine Zeitschrift, Magazin, habe ich gedacht, das gibt's nicht. Ich meine, das kann nicht sein, dass da jetzt zwei mehr oder weniger gleich diesen Ding gehabt haben und gesagt, okay, habe ich mir nachgelesen, okay, was ist Shrub? Wie könnte das funktionieren? Wie geht das? Und ganz kurz jetzt für alle, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, Shrub ist ähnlich wie ein Sirup, aber Sirup muss immer mit Zitrone oder Apfelsäure hergestellt werden. Shrub wird mit Essig gesäuert und hat einen großen Vorteil, er steht noch nicht im Lebensmittelgesetz drin oder nicht so detailliert, somit kann ich auch mit Zucker weiter runter im Vergleich zu einem Sirup. Und kann mich da halt spülen und wenn ich halt schon eine Fruchtaromatik mitbringe über den Essig, ist das halt gleich einmal eine ganz andere runde Geschichte. Man hat natürlich immer ein bisschen diese Essigaromatik mit. Aber ja, das ist, wenn man eher ein bisschen einen Hang dazu hat, passt das ganz gut.
Aber was ist dann Shrub?
Shrub ist in Wirklichkeit, war wahrscheinlich einmal der Ursprung des Sirups. Man weiß auch nicht genau, von wo das Wort herkommt. Manchmal sagt man, okay, es kommt aus dem Arabischen, irgendwie mit Shrub, mit Trinken. Man weiß, dass mit den Römern schon bei uns war das Getränk. Im letzten großen Hype hat es gehabt in Amerika während der Prohibition. Da war es halt richtig stark und jetzt kommt es, vor einigen Jahren hat das in Amerika wieder angefangen.
Ist nicht einer der bekanntesten Bücher, die man so in unserem Kulturkreis haben, also die Bibel, ist nicht drinnen gestanden, dass sogar bei der Kreuzigung Jesus einen Schwamm mit Essigwasser gekriegt hat.
Genau.
Also praktisch, er hat den ersten Shrub getrunken.
Ja.
Oder wir haben es Essig-Batscherl gemacht und es hat nichts mehr geholfen.
Ja,
also, so, die nächsten fünf Hörer, die nächsten.
Fairerweise, es wird ja auch von der römischen Legion, die hatten ja immer Wasser überall gefunden, wie sie die damalige Welt erobert haben, aber sie haben ja Wasser nicht transportiert und sie haben ja auch nicht immer Wasser überall. Du hast es ja nicht trinken können. Warum ist früher so viel Wein, Bier, was auch immer, alles, was abgekocht war? Ich habe zwar nicht gewusst, warum, aber es war halt gesünder. Darum haben die immer Essig mitgehabt, haben das ins Wasser eingegeben zum Desinfizieren und haben dann wieder Beeren oder Honig oder was auch immer alles eingegeben, dass es trinkbar wird. Und das war wahrscheinlich einer der Ursprünge, weil halt damals einfach das Wasser so nicht trinkbar war.
Hast du jetzt gerade Desinfizieren gesagt? Das ist doch immer noch dieser oberösterreichisches Ding.
Was?
Desinfizieren. Okay. Das heißt eigentlich desinfizieren, aber.
Ach so.
Entschuldigung. Also, das wir haben noch studiert an unserer Seite.
Ja, also, wie ich schon in der ersten Folge gesagt habe, mit Schwiegel habe ich es nicht so gehabt.
Das war ja, darum, das ist ja für mich eines der geilsten Wörter, desinfizieren. Das ist ja, okay, das gibt es in Niederösterreich auch. Hab wieder was gelernt.
Naja, was ich eben nur 20 Kilometer auf Steyr, das ist jetzt nicht ganz so weit.
Einzugsgebiet.
Das ist beim Slang dabei, ja, genau.
Aber okay, das bedeutet, ein Shrub ist Essig gemischt mit irgendeinem Sirup.
Genau, oder so? mit Sirup nicht, weil Sirup würde laut österreichischer Definition ja Apfel- oder Zitronensäure beinhalten, die wo es nicht drinnen ist. Also in Wirklichkeit ist Shrub immer eine Frucht oder Kräuter oder was auch immer und dann meistens eben mit Zucker. Aber halt nicht angesetzt wie ein Sirup und du kannst es eben aufspritzen zum Trinken oder du verwendest es wie ein Balsamico.
Aber wie entsteht der Essig dann beim Shrub? Also ist das...
Nimm ich fertigen Essig. Also da nehme ich schon, also wirklich da
also nimmst du den Basisessig?
Genau, da, richtig. Früher.
Mit der Frucht oder mit dem Fruchtmus oder Mark oder
das, oder auch mit den Lavendelblüten oder was auch immer, Rosmarin.
Aber schon mit Zucker.
Zu. Genau, die setze ich immer mit Zucker zu. Mit Honig gehst dann ins Oxymel rein.
Ah, jetzt kommen wir zum, genau. Das ist ja, Oxymel geistert ja durch alle... Ja. Durch alle Dimensionen. Also überall auf jedem Markt, wenn du ganz genau schaust, siehst du irgendwo Oxymel. Und ich würde sagen, 8 von 10 Menschen wissen nicht, was das ist.
Richtig.
Verzöh.
Also Oxymel war der Ursprung der Medizin. Bevor der Mensch destillieren konnte und dann halt viel in Alkohol ausgelagert hat oder halt ins Pulver gemacht hat oder was auch immer, hat er viele Kräuter und was auch immer in Essig und Honig eingelegt und ausgelagert. Warum? Es waren beides Lebensmittel, die was immer schon verfügbar waren, durch Zufall und durch die Biene. Beides hält in Wirklichkeit ewig.
Antibakteriell.
Antibakteriell, isotonisch, viele Vorteile. Und dann ist halt das ausgelagert worden und früher hat ja jeder unter Anführungszeichen gewusst oder es hat die Nachbarin gewusst, was nimmt man, wann, wer, was auch immer hat. Und das war halt das Thema und da kommen wir jetzt natürlich wieder in die Richtung hin. Ich habe das eh in einem anderen Podcast auch schon gehabt, wo sich die Leute wieder beschäftigen, wo sie sagen, okay, eigentlich will ich ja gesund werden und nicht nur Symptome bekämpfen oder ich will auf natürliche Art und Weise meine Symptome bekämpfen, bis ich gesund bin. So dieses klassische, früher haben die ganzen Großmütter, glaube ich, für die Enkelkinder diese Maiwipfelsirup oder Tannenwipfelsirup und was auch immer gemacht. Und das kannst du natürlich auch mit Essig und Honig machen. Dann hast du halt das Oxymel-Variante. Und das kommt halt jetzt immer mehr, weil sich halt die Leute beschäftigen und sagen, ja, und dann hätte ich das da. Und fairerweise habe ich denselben Effekt vielleicht. Ja, und habe aber nachher nur dazu eigentlich das nicht. Ich brauche jetzt nicht das Pulver, was vielleicht irgendwo produziert worden ist mit was auch immer. Ja.
Aber nochmal, dass ich es verstehe. Also wie stellt man Oxymel her?
Oxymel ist immer, als Faustregel kann man sagen, 2 Drittel Honig, 1 Drittel Essig und dann, was drinnen ist. Und das steht einmal wochenlang. Also das ist jetzt so, ich habe jetzt zum Beispiel Rosenblüten-Oxymel daheim wieder angesetzt. Das ist jetzt einmal geerntet, wie jetzt die Rosenblüte war oder ist. Das liegt in Essig und Honig drinnen. Am Anfang rühre ich das Öfteren um und dann lasse ich das einmal stehen und in ein paar Wochen säe ich dann mehr oder weniger die Rosenblüten ab, habe dann einen Auszug und fairerweise dann, wenn ich Zeit habe, fülle ich das an und etikettiere. Und das macht man, kannst aber mit allen machen, mit Rosmarin gerade.
Ja. Aber de facto Honig, Essig.
Und was machst du dann? Wie ist es dann flüssig? Du hast es dann aufspritzen, wie Sirup verwenden?
Also die meisten nehmen so als Löffel Start in den Tag, nehmen es viele. Wenn ich auf Messen bin und meinen Mund unter Anführungszeichen fußlich rede und schon gespürt, dass es im Hohe ist, weil ich immer das Thema mit dieser trockenen Luft in diese Messenhallen, vor allem wenn es 3, 4, 5 Tage dort
steht. Ich würde sagen, das kenne ich. Spring am Pugel.
Und dann nehme ich, wobei Flüssigkeitsmangel ist meistens nicht. Das ist die Spannende der Thematik, wie man austrocknen kann ohne Flüssigkeitsmangel. Ja. Und dann nehme ich zum Beispiel das Tannenwipfel aufgesammelt, zwischendurch immer so, ich sag, bevor ich mir eine Lutschtabletten oder was auch immer nehme ich das Löffel pur. Anderes, so wie Blütenpollenoxymel, das gebe ich persönlich mir lieber in ein Wasser rein und trink's. Weil das ist mir einfach, das ist so cremig, sämig, so wuchtig. Aber da muss ja jeder so ein wenig seinen eigenen Weg finden, sage ich mal.
Also
ja?
Kann man auch alles reingeben, voll experimentierfreudig, ja, das Ganze.
Total. Also es gibt, glaube ich, nichts, was nicht machen kannst.
Du kannst ja theoretisch das sogar als Würzmittel beim Kochen verwenden, oder?
Ja.
Also wenn du das natürlich richtig dosiert mit Säure und Süße und, weil Säure und Süße ist ja beim Kochen, sind zwei Komponenten, die extrem wichtig sind, um die Spannung aufrechtzuerhalten.
Könnte mir jetzt auch einen Salat gut vorstellen.
Ja, genau.
Zum Beispiel, natürlich. Wenn ich mir denke, was den Salat, ich durfte, wenn ich Erdbeeren, wenn wir jetzt erst über Erdbeeren geredet haben, Erdbeeren, Pfirsich, Nektarinen, ich tue das gerne auf den Aufschneiden, einfach in Salat,
genau.
Bevor das Fruchtige,
das ist Süße, so drinnen.
Das mag ich so gern, es geht, du schmeckst es zwar nicht so außer, aber es schmeckt einfach fruchtig, es macht den Salat leichter. Und da kann man so Oxymel natürlich voll gut dazu vorstellen.
Und das Schöne ist, nur dazu, ich selber bin ja kein Fan von Honigerhitzen und so weiter, ich habe ja das Glück, dass mein Schwiegervater Imker ist, meine Frau seit, ich sage jetzt immer, seit 2 Jahren der Lehrling von ihm, ja? Und der halt wirklich unbehandelten Honig, sage ich mal, hat. Der tut noch nicht pasteurisieren, der tut nicht irgendwas um und um, jetzt kriege ich den Honig. Und das ist das Schöne beim Oxymel. Am Anfang habe ich mir gedacht, okay, wie mache ich den kristallisierten Honig wieder flüssig und was auch immer und mache das einmal mit einem, ich sage jetzt einmal, was so 13, 14 Kilo Honig auf einmal gleich brauchst, flüssig, das ist halt schon ein Ding. Und unterm Strich bin ich dann drauf gekommen, gib ihm Essig dazu, der verflüssigt sich voll auch nicht. Und das sind halt schon eigentlich die spannenden Themen und dann denke ich mir, du hast noch eigentlich, wenn in der Natur Essig hast, der nicht filtriert und pasteurisiert ist. Und das ist ja auch so ein Thema. Im österreichischen Lebensmittelgesetz ist lang drinnen gestanden, dass Essig filtriert und pasteurisiert sein muss.
Wie?
Jetzt ist es schon so drinnen, wenn man es dazu schreibt, dass er nicht filtriert und pasteurisiert ist, dann ist es in Ordnung. Ja? Du musst aber, wenn sich Essigmutter ausbildet, musst du es auch separat erwähnen. Weil theoretisch gilt er dann eigentlich als verdorben. Für manche ist das ein Qualitätsmerkmal, aber war ursprünglich vor ein paar Jahren noch so im Lebensmittelgesetz und ist noch immer erwähnt. Ja.
Aber bedeutet das, wenn du einen Essig eigentlich auf die alte Tradition oder nach alter Tradition machst, also nicht pasteurisierst, nicht erhitzt, bildet sich Essigmutter aus?
Ja, wenn, sobald du Luft wieder hast und ein bisschen Wärme, kriegst du wieder diese Schlieren rein.
Okay.
Selbst wenn du pasteurisiert hast und du bringst jetzt, sage ich mal, weil manche das beim Kochen so gerne machen, klassisch den Daumen auf die Essigflaschen drauf und ein bisschen aussalan, bringst du ja wieder die Bakterien rein, auch dann kann sich wieder eine Essigmutter ausbilden, wenn es ein Fruchtessig ist. Oder?
Du hast uns ja heute, und wir haben das Glück, dass du uns einiges mitgenommen hast und ein bisschen neugierig bin ich schon. Hast du Oxymel zufällig mit?
Habe ich auch mit, ja.
Und das muss ich aber gerade Essigmutter, das ist ein Essigmutter, die jeder mal gehört. Aber ich glaube, keiner kann sich was vorstellen drunter. Und Essigmutter, das ist ja der Salz, was sie ableckt, oder?
Was ist das eigentlich? Was ist die Essigmutter? Kann man das überhaupt gescheit beschreiben?
Naja, die Essigmutter legt sie eigentlich am Anfang nicht ab, sondern sie schwimmt oben auf. Die macht eigentlich sowas wie einen Deckel auf der Flüssigkeit. Ich vermute, bin ich aber zu wenig Chemiker, also ich sage, wahrscheinlich schirmt sie so, dass der Alkohol nicht verdunsten kann, damit die Bakterien wirklich gut arbeiten können. Die sinkt nur, wenn man es berührt oder ab einem gewissen Stadium, weil die kann ja richtig dick werden. Ja. Muss man aber auch mit der Zeit außernehmen, weil es ist, wo ich jetzt nicht ganz falsch liege, eher Zellstoff und irgendwann fängt er einfach an nach Jahren an, dass er sich wieder zersetzt. Du könntest wieder einen Fehlgeschmack reinbekommen. Ja.
Wir reden noch weiter, aber ich bin jetzt neugierig. Können wir da was probieren? Ich bin total neugierig. Das ist jetzt total schwierig, gell? Herr Stürmer, darf ich dir was bitten? Da wir unseren Gast weiterreden lassen. Du bist der Maître de Essig.
Maître de Essig. Das war nur so eine tolle Ausbildung. Ja. Vielleicht mache ich irgendwann
Essig-Sommelier.
Ich hätte noch nie gehört. Aber
Gibt's
ich hätte noch nichts gehört davon. Also ich glaube
nicht. In Italien vielleicht.
Ich muss ja gestehen, ich finde es ja schlimm, weil ja Essig, dafür, dass der früher ja beim Kochen omnipräsent war, weil früher hat man, wenn man so alte Kochbecher liest, da ist ja nicht Wein zum Säuern genommen, weil er viel zu wertvoll gewesen war, dass du sagst, du nimmst den jetzt her. Da ist ja immer Essig genommen worden. Und wenn man jetzt schaut, klassische österreichische Gerichte, Gulasch, Beischl, was auch immer, da ist überall so eine Essigspitze
reingekommen.
Und das, weil wie hätten sonst die Säure hingebracht?
Mit was fangen wir denn an?
Ja, also ich habe jetzt da klassische Essige mit die da die jetzt starten, da habe ich einen gefunden, den nicht ich selber gemacht habe, den habe ich vor Jahren, fairerweise muss ich zugestehen, ich weiß gar nicht, ob meine Schwiegereltern wissen, dass ich den besitze, weil wir einmal ein Holztruchen für einen zum Bearbeiten, zum mehr oder weniger Entwurmen geschickt habe, habe ich eine Flasche Apfelessig drin gefunden, die was damals ein MHD gehabt hat von 2001. Ich habe selber bis heute noch nicht gekostet, aber ich mir doch gehabt, heute war wahrscheinlich der richtige Rahmen, today, dass man das kostet. Ne?
Aber da haben wir einen wichtigen Punkt, Mindesthaltbarkeitsdatum. Korrigier mich, aber ist nicht mittlerweile beim Essig das nicht mehr notwendig?
Essig war nie notwendig. Ja. Da muss man sagen, das war eine, so wurde es mir erzählt, von der Interessensgemeinschaft, wie das ausgeschrieben worden ist, mehr oder weniger, ja, alle müssen bekannt geben, Mindesthaltbarkeitsdatum, wie auch immer, waren die in der Essigbranche so weit, dass sie gesagt haben, okay, wir brauchen eigentlich keins, weil was, also wenn man es jetzt von der chemischen Seite brutal formuliert betrachtet, könnte man sagen, es ist ja eigentlich schon ein verdorbenes Produkt, was sie nur verderben, ja. Wenn man jetzt das so sieht, mit Alkohol.
Was haben wir da jetzt?
Das ist jetzt dieser alte Apfelessig, auf den ich selber schon neugierig bin, wie ein kleines Kind. Den habe ich nur einen neuen Verschluss einmal aufgemacht. Ups. Und da siehst du jetzt wieder, der ist jetzt da sicher irgendwas bei. Und zwar eins, jemand, ich gehabt habe, sagen wir mal mindestens 25 Jahre alt. Und er hat echt die Säure. Er ist geschmacklich, meiner Meinung nach, definitiv abwesig. Und ich muss jetzt wieder sagen, ja, ein spannendes.
Ich finde ja die Säure gar nicht so stark, also nicht übertrieben stark. Wird die Säure mehr oder weniger, wenn er älter wird?
Nein, sie wird runder. Ah, okay. Und das ist ja das Spannende beim Essig produzieren, weil Essig machen dauert ja nicht lang. Ob jetzt mit einer Anlage so ein Tag oder 6 Monate, das ist ja alles nur überschaubar. Aber richtig interessant wird der Essig erst, meiner Meinung nach.
Jetzt hat er sich den reingepfiffen.
Ob, ich habe gerade geschlürft.
Ja, nein, ja. Schlürfen geht nicht. Nein, aber du darfst da nicht in die verkehrte Röhre bringen, sag ich jetzt mal. Ja.
Nicht ziehen.
Ja. Und ich persönlich.
Beim Röchen halt.
Ja. Und ich persönlich bin der Meinung, alles unter 3 Jahre gelagert ist nichts. Ja. Weil erst dann fängt an, dass es so richtig schön rund wird. Ja. Und das ist halt das, die Herausforderung, wenn du sagst, du fängst jetzt das Hobby oder das Ding. Eins Essig machen, du kannst natürlich früher auch schon, aber er wird halt immer runder, schöner, spannender, das, ja.
Wie verhält sich Essig, wenn du das jetzt in der Flasche hast, oder hast du im Fassl, und das wissen wir vom Balsamico über Jahre, dass das alles ein bisschen verdunst, dass alles konzentriert, aber verändert sich in der Flasche auch, und du sagst, runder wird die Säure?
Ja, also da habe ich einen zweiten Versuch mitgenommen, den habe ich jetzt 2000 gestartet. Da habe ich einen Birnenessig.
Ich glaube, da herinnen.
Er kann sich ja gar nicht mehr zurückhalten von lauter Vorfreude. Da habe ich ein und denselben Birnenessig in eine Glasflasche 1 Liter gefüllt und in eine Steinflasche. Also das ist klassisch wie ein Steinkrug. Ist Birnenessig, genau. Und ich habe das heute gekostet am Vormittag und habe mir nachher gedacht gehabt, spannend, den muss ich jetzt messen, ob der wirklich nur dieselbe Säure hat, beide, weil meiner Meinung nach geht das ganz auseinander, ja. Und für mich war das eigentlich so dieser Versuch, dass ich sage, jetzt schauen wir mal, beschäftigt ihr mich damit ich vielleicht irgendwo so diese klassische Steinkrug, irgendwas herkriege, zum Lagern, weil das ist eigentlich sehr schwierig, leider.
Aber jetzt muss man kurz dazu sagen, der Herr Stürmer hat gerade eine Flasche in der Hand, wo richtig unten im untersten Fünftel komplett nur voll mit Essig mutiert ist. Und er hat sich schon wieder reingepfiffen durch die Nasen.
Ja. Aber da muss man natürlich auch sagen, der war auch noch vergleichsweise frisch. Das heißt, da war noch viel Trub drinnen, der was sich natürlich auch alles ansetzt, weil der Essig klärt sich eigentlich sehr schön dann selber. Und das sieht man halt in der nachher nur einmal.
Aber der hat ein bisschen mehr Säure, oder?
Auch mir passiert das so.
Jeder hörst schon auf.
Ja, er hat wirklich einen dicken mehr Säure, weil natürlich die Birne, die ist unbehandelt, also die ist nicht eingestellt auf die Säure. Ich habe seitlich gemessen, sie ist bei 6 Säure. Der Abwässig war bei 5. Mhm. Aber wird jetzt spannend, wenn man jetzt nachher noch in den Stein.
Aber wenn man jetzt einen Essig hat mit einer Essigmutter drin, den schüttelt man nicht. Darf man nicht schütteln, oder? Aber eigentlich wurscht, oder?
Eigentlich ist es wurscht. Also Theoretisch, wenn es die optisch stört, lass natürlich ein Sieb durchführen, wieder ein, die Flaschen und alles ist gut. Wenn es die nicht stört, passiert auch nichts.
Wie behalten wir Essigmutter auf, dass man mit der weiterarbeiten kann?
Am besten ist, du gibst dir eine leichte alkoholische Flüssigkeit.
Übrigens, bei meinen Eltern zum Beispiel, die haben immer Essigfassel im Heizraum gehabt. Mhm. Das hat wirklich gut gepasst, weil da hat es immer, glaube ich, 25, 30 Grad gehabt. Ölheizung.
Ja.
So. Und was haben sie alles reingelegt? Resteln vom Wein, Resteln vom Bier, alles, was halt überblieben ist, alles.
Also wirklich eine Raviatbärle, kann man sagen.
Scheiße. Übrigens, man sollte in meinen Räumlichkeiten gar nicht zu viel verschütten, weil Essigbakterien in dem Kontext, wo wir da Wein machen, ja, das muss man vielleicht erklären. Okay. Am selben Ort Essig und Wein machen geht nicht.
Ist ungefähr die schlechteste Idee, was du haben kannst.
Ganz genau. Ja. Also, was haben wir jetzt da? Das ist jetzt.
Das ist dieselbe Birne, nur in einem anderen Gefäß. Wirklich nacheinander eingefüllt. Und fairerweise habe ich es nicht bei Idealbedingungen irgendwie gelagert, sondern ist 5 Jahre am Kugelkastel oben gestanden, wo es wirklich schön warm hat, wo ich es immer gesehen habe. Hat meiner Frau natürlich optisch unheimlich gut gefallen.
Ist die intensiver?
Ich finde die runder, weniger Säure.
Die ist weit runder, hat aber dieselbe Säure. Ich habe es gemessen extra.
Runder ist das, finde ich.
Viel runder, ja.
Also zum Essig-Sommelier fällt mir noch ein bisschen was.
Macht nichts. Wobei, ich muss gestehen, ich tue mir selbst, wenn ich Essigkosten gehe oder in mein Lager bin und sage, okay, ich muss was anfühlen, wie auch immer, und ich rieche in 2, 3 Fassel hintereinander rein und schmecke, ab dem dritten ist vorbei.
Ja, weil das so sticht.
Sticht und es ist so intensiv auf dem Gaumen, dass du wirklich nachher sagst, die Feinheiten kriegst du dann nicht mehr raus.
Wenn man jetzt irgendwo hingeht und man möchte vielleicht, was in irgendeinem Markt, irgendwo ist in Urlaub und der hat 10 verschiedene Essig. Wie kostet man Essig?
Dass
ich nicht ganz überfordert gell?
Ich selbst koste Essig immer pur. Ich kenne viele, die was noch auf der Hand kosten, also dass sie sind auf der Hand rücken, tropfen, mag ich selber nicht, weil ich mir nachher immer denke, okay, jetzt hast du geschwitzt, du hast 17 Leute vielleicht Hand geben und. Also ich koste mir am liebsten entweder einen Tropfen pur eine oder am Löffel, so wie wir das jetzt gehabt haben, oder einen Stammball. Ich selbst habe auf die Märkte immer beides so, mit Löffel, okay. Ich Pipetten in meine Flaschen drinnen und Ausgießer, eigene für Essigsäure. Mhm. Und ich habe immer Löffel mit und so kleine Becher, was auch jeder lieber will. Ja?
Okay.
Also da bin ich mehr oder weniger, sage ich jetzt einmal, flexibel.
Situationselastisch, genau. Wie man in Österreich so sagt.
Und das ist halt so das, da wo ich sage, ja, das zum Kosten finde ich das persönlich am besten. Ich empfehle aber auch immer, dass du sagst, okay, wie beim Wein auch, du fängst eher mit den leichteren Standarddingen an, weil wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt gleich mit irgendwas drauf, was viel intensiver, wuchtiger vom Geschmacken ist, so wie Quitte. Ja? Mhm. Quitte ist spannend, aber Quitte ist für mich immer im Essigthema wie, ich sage jetzt einmal, Teenager. Die Quitte wie die Frucht, die hat halt Ecken und Kanten und die springt halt in ihrem Gaumen und sagt, da bin ich, die volle Säure mit Frische und hurra die Gams. Ja. Und das ist halt, da musst du halt ein bisschen begleiten, sage ich mal. Ich bewundere immer Leute, ich habe Leute, die kosten teilweise 7 hintereinander, wo wir denken, geil, ich schaffe es nicht, aber sie machen, aber passt da. Darum wechsle ich eher mit der Säure, wenn noch einer nur einen Shrub oder Oxymel hat, steigert er mich zuerst nachher noch zu Shrub und dann eben zu Oxymel.
Ja, die Frage ist, wenn es 10, 5, 7, 8, 9, 10 Essigskosten, ob es dann selber nochmal schmecken, und sie kosten einfach.
Ja, ich glaube auch, das ist einfach, weil ich wahrscheinlich A, hübsch bin, B, nett bin und C, reden sie halt gern mit mir.
Drei Attribute, was will ich heute noch sagen?
Die sprechen. Die drei Attribute von Panem. ja. Übrigens, da muss ich jetzt ein bisschen was, vielleicht darf ich da was einbringen. Ich hatte das Vergnügen, dass ich im Kernessigland Italien einen Essigmacher besuchen durfte. Das ist schon ein paar Jahre her, ich würde sagen um die 10 Jahre her. Acetaia Picchi hat der geheißen. Das ist ein großer, macht 10% der gesamten Produktion der Reggio Emilia, also ein großer.
Spannend, ja.
Wobei groß heißt dort immer noch Mini, weil das war halt einfach ein riesengroßer Vierkanter. Mhm. Also ist kein richtiger Vierkanter gewesen, aber ein riesengroßer Hof. Und der macht nur Balsamico. Und dort haben wir den ganzen Prozess, wie man Balsamico macht, ganz kurz erklärt. Das muss man schon erklären. Balsamico bedeutet, du nimmst den Saft, also den Fruchtsaft, in dem Fall Traube dort. Übrigens, Balsamico wird immer aus weißen Trauben gemacht, vielleicht einmal kurz erklärt. Und den kochst du dann. Wir haben zugeschaut, er hat gesagt, er reduzierst ihn 1:3 ein. So hat es er gemacht.
Ja.
1:3 ungefähr. Das heißt, du konzentrierst den Zucker praktisch von 100, bei Traube hat er mehr, von 150 aufwärts auf dann über 500 Gramm Zucker pro Liter. Ja. Und diesen fast schon sirupartigen, das ist ja wirklich schon ein Sirup, das ist das Ausgangsprodukt. Der ist noch nicht vergoren. Und den füllst du dann zuerst einmal sehr große, so 500 bis 1000 Liter Holzfasseln. Und dann passiert dieser erste Prozess, dass aus einem Teil des Zuckers Alkohol entsteht, aber nur bis maximal 12-14%, weil mehr kann die Hefe nicht. Ja. Und dann passiert automatisch gleich die Weitergärung, unter Anführungszeichen, weil das ist nur dreiviertel voll, also mit Luft, aber am Dachboden oben voll warm, deswegen Italien. Und das ist das Rohprodukt. Deswegen bleibt beim Balsamico bis zum Schluss sehr viel Restsüße, weil das gar nicht verarbeitet werden kann. Also da hat weder die Hefe noch der Alkohol oder nachher die Säure kann den Restzucker verarbeiten. Ja. Und das Geile ist an dieser traditionellen Methode ist, dass die 5 verschiedene Hölzer verwenden müssen. Das ist Vorgabe. Da ist Kirsch, da ist Eiche, Akazie, ich kann mich nicht mehr genau erinnern,
was war mal Maulbeere, aber ich glaube, die ist jetzt unter Schutz. Also
auf jeden Fall 5 Hölzer, Kirsch, ich weiß leider nicht mehr, was das sonst war.
Orchenburger
definitiv.
Glaub, das ist so der erste.
Und genau. Und dann werden die Fässer immer kleiner und so wie man es aus dem Foto kennt, vorhin so 100 Liter Fassel und das letzte waren, glaube ich, 10, 15 Liter. Ganz klar. Und dann habe ich ihn gefragt, habe ich gesagt, was ist denn der jährliche Output in Liter? Hat er gesagt, ich glaube, ich schwöre jetzt, die Zahl war, glaube ich, 500 Liter.
Das ist nix.
Ja, wird alles in 0,1 abgepackt.
Und zu Preisen.
Und ich habe dann, da gibt es dann Kategorien, Rot ist, glaube ich, mindestens 10 Jahre. Silber, glaube ich, 12 oder 15 Jahre und Gold ist dann, glaube ich, 20 oder 25 Jahre. Also je nachdem, wie lang das Vierer geht. Und ich kann euch sagen, die Rotkategorie, also die Einsteigerkategorie, ist, da bist bei einer 0,1 Liter Flaschen, bist schon bei 30, 40, 50 Euro. Und bei der Goldkategorie sozusagen, gehst auf wie bis auf, ich glaube, ich habe dann Gold habe ich mir gar nicht gekauft, weil ich glaube, das hat 200 Euro gekostet, so eine Flasche. Ja. Habe aber dann von anderen Herstellern, ich hab schon so Balsamico-Verkostungen gemacht bei mir daheim, weil ich 5, 6 so wirklich alte Hunde habe und die sind so dickflüssig wie Honig schon wieder.
Ja,
hey. Geil. Und ich muss sagen, ich habe das so faszinierend gefunden und er hat gesagt, du kannst es zum Beispiel, wenn wir Erdbeeren gehabt haben.
Ich wollte gerade sagen, Erdbeeren, Balsamico, Alter,
das ist Erdbeeren perfekt. Mit alten Balsamico, da geht da einer ab, weil das ist einfach, weil das süß, Säure und dann die Frucht, das ist wie Ochs, wie was du von Oxymel oder auch von dem Shrub erzählt hast, im Grunde nur praktisch in sehr konzentrierter Form.
Genau, und auf sehr lange und wirklich in Reinstform. Und dann, wenn man das jetzt natürlich deinen Worten lauscht, das ist ja wirklich ein spannendes Thema, wenn man jetzt bedenkt, was man bei uns teilweise zu kaufen bekommt, wo auch Omasche, Balsamico und Modena und was auch immer.
Genau.
Aber da ist halt nur die Hauptwertschätzung, und das ist eigentlich die Schwierigkeit wieder oft, wo man sich im Gesetz täuschen lässt, die Hauptwertschätzung passiert dann in Modena. Okay, das ist dann aber meistens nur mit der Abfüllung. Da kann es sein, dass du 2-3 Kontinente in dem Produkt drinnen hast, und dann kommt das halt hin, und dadurch, dass das meiste Geld und die Abfüllung kostet, dann steht das um. Und das ist halt leider Gottes oft schon ein Wahnsinn, aber, was da passiert. Ja.
Aber es gibt Siegel, wo man es erkennen kann. Also die haben das schon gemacht. Es gibt ja ein Thema sozusagen, das IGP in Modena. Es gibt aber auch noch aus der Emilia-Romana, da gibt es 2 verschiedene Regionen. Und das sind schon eindeutige Siegel und eindeutige Definitionen. Ja. Aber, und das ist total missverständlich, das Wort Balsamessig oder Balsamico ist nicht geschützt.
Ja.
Das ist das Problem. Mhm. Das heißt, Balsamessig wird bei uns anders produziert.
Ja.
Ich habe mir sagen lassen, aber vielleicht korrigiere mich, dass die Bayern halt einen Essig nehmen und dann einen Zuckersirup dazu dann und dann einfarben.
Genau, also das gibt, dass die manche das machen, eben, die nehmen jetzt Ausnahmen, und da bist du eh noch auf der qualitativen Seite, wenn du sagst, du magst einen Apfelessig, dann magst du vielleicht ein Apfelsaftkonzentrat oder einen Sirup. Streckst das hin, dass du mit Zucker dort bist und geschmacklich, das ist das, was bei uns sicher die größere Menge ist, was so verkauft wird. Ja.
Also alles, was im Laden verkauft wird, besser gesagt in einem Flascherl mit 0,2, 0,3 oder irgend sowas unter 20 Euro, kann keine echte Methode sein.
Ja, da gibt es ja, für Gastro, weißt du, da gibt es ja die Balsamico,
die Creme,
genau sowas.
Genau.
Das wird dann oft nur drüber gemacht, über das Dessert,
das hat Eis,
und das hat mit dem nichts
zu tun. Also das ist zwar so angelehnt, also die Idee ist von dort, aber so ein Flaschel Glacé oder wie dieses Zeug
genau,
Balsamico. Hey, das kostet, glaube ich, 3 Euro, 5 Euro, irgend so ein Scheiß.
Kann ja gar nicht sein.
Nein, das kann nicht sein. Das muss eine Zuckermelasse sein oder irgendwas kombiniert mit Essig.
Genau.
Aber wenn jemand schon mal so ein Original probiert hat, also ich kann euch nur sagen, das ist was anderes.
Ja, aber da spült sich im Mund was an. Du hast zuerst die Süße, die Säure, die Frucht, was rauskommt. Das ist aber wie bei allem so, oder? Das ist, gibst du Geld aus für was, ob es jetzt Olivenöl ist oder ob es jetzt Wein was anderes ist. Da kann man sich schon ein bisschen spülen damit. Aber im Supermarkt gibt es schon einige Sachen, aber de facto die qualitativen Sachen findest du woanders.
Ja, du musst jetzt sagen, so wie du jetzt gesagt hast, mit der Größe des Betriebes, wie soll der eine große Handelskette beliefern? Das geht ja gar nicht. Weil
mit 500 Liter Jahresoutput, 5000 Flaschen. Ich muss dir mal vorstellen, er hat gesagt, einer gesamte, das Konsortium, also diese Herkunftsgeschichte, da, das da geschützt ist, macht nur 50.000 Flaschen im Jahr.
So, nichts wird.
Hallo. Also, ist lieb, aber.
Genau.
Ist cool, jetzt musst du aber vorstellen,
das ist aber die ganze Region Emilia-Romana. In Modena ist schon mehr, weil Modena ist natürlich sehr bekannt mittlerweile. Aber, und da kommt, und das ist leider schade, wenn die Modena draufsteht, heißt nun nicht, dass aus Modena und nach der traditionellen Methode ist. Aber es gibt diese Siegel, müsst ihr euch mal informieren, die findet man. Und wenn dieses Siegel dann sozusagen drauf ist, dann bedeutet es, dass nach dieser traditionellen Methode nur mit zuerst praktisch reduzierten, nehmen wir es einmal, aufgekochten Fruchtsaft oder reduzierten, weil nur so funktioniert es eigentlich. Ja. Aber das dauert halt ewig und 3 Tage.
Genau.
Und der hat uns da echt gesagt, und das Geilste war, er hat gesagt, die besten Fässer, die es hier im Einsatz haben, sind über 100 Jahre alt. Das muss man sich einmal vorstellen.
Das alleine ist ja schon
also, da ein spannendes Thema. Und drum, und der Konsument, ich weiß ja nicht, wie viel Essig in Österreich konsumiert wird, aber es wird schon ein bisschen was sein, also da kommt schon was zusammen. Selbst wenn nur 0,1% dieses gute Zeug wäre, geht es sich schon nicht aus.
Weil der Klassiker, der Hesperidenessig. Was ist das eigentlich genau?
Da sind wir eigentlich bei dem, was wir zuvor gesprochen haben.
Industriell gesetzte Essigsäure, was dazu gesetzt
wird. Genau, das ist einfach Essigsäure, was halt wo da ist. Ja. Also Hesperiden sind ja die Beschützerin des Obstgartens in der Mythologie, war ich mir nicht ganz stark irre. Und das ist halt hergenommen worden, so als Markenname, aber was da jetzt drin ist, kann alles sein.
Was ist zum Beispiel bei einem Erdbeersig? Wie macht man den? Macht man da einen Erdbeerschnaps draus oder so irgendwas? Du setzt was an, lagt es aus?
Du machst einen Wein.
Du machst einen Wein draus.
Es gibt immer zwei Zugangsmöglichkeiten zu dem ganzen Thema. ich selber habe immer den Zugang, dass ich sage, ich möchte, wenn ich was mache, reinsortig machen. Also sprich, wenn ich einen Quittenessig mache, dann möchte ich rein Quitten drin haben oder Zwetschge oder was auch immer. Da habe ich maximal, dass ich als Startkultur ein bisschen einen Apfelessig dazu gebe, aber wenn ich einmal eins gehabt habe, hebe ich mir auch immer was auf, dass ich sage, ich kann wieder weiter weg starten. Ja, also, dass ich ein Jahr später oder zwei Jahre später wieder mit der reinen, unter Anführungszeichen, Kultur weggearbeitet. Gibt aber auch oft die Möglichkeit, oder machen auch manche, dass sagen, okay, sie nehmen einen neutralen Essig, Weinessig oder Apfelessig oder was auch immer und setzen dann die Frucht zu, in welcher Form auch immer. Ob jetzt dann natürlich ein Saft oder Ding sei dahingestellt. Ich habe das selber noch nie gemacht, weil ich es nicht will. Ja. Aber die Möglichkeit ist da und die Aromatik kommt sicher auch.
Was hast du schon alles für Früchte probiert?
Ja, wieder zurück. Also, mhm. Apfelbirne, Zwetschge, Quitte,
Kirsche.
Kirsche, genau. Molke, Aschball, was schiefgegangen sind. Ja, ich glaube, das war echt, das ja. Mehrere.
Ich sehe.
Also, einiges, aber es gab halt nur so viele Sachen, was mich interessieren hat, aber ja, es ist halt.
Der Mensch braucht Ziele.
Ja, ja, Ziele. Wir haben ein, bei uns im Ort gibt es eine nette, wie soll ich sagen, die haben eine Fischzucht begonnen, ja. Und die war letztens wieder bei mir einkaufen da und hat gesagt, es ist ja eh wurscht, wenn du jetzt heute weniger hast, weil du suchst ja so wieder ein Hocken oder ein Hoppe oder was auch immer. Es wird dir so nie langweilig, weil du brauchst es. Und dann sage ich, ja, das ist eine nette Kurzzusammenfassung. Muss man ja leider sagen. Ich habe ja immer, ich hätte ja so viele Ideen und ja, es ist, und auch mit Obst, da gab es so viele Spielereien und Spinnereien, was ich nicht mache, aber das ist, weil es mein persönliches Ding ist. Ich verarbeite kein Obst, was nicht bei uns wächst, weil ich sage, wir haben eh schon so viel und das soll wie andere verarbeiten, dort, wo es wächst. Und dann soll das kommen. Und bei mir kommen immer Leute, die was jetzt sagen, haben sie keinen Feigenessig oder haben sie keinen Mandarinen? Und es gibt ja immer irgendwelche Trends. Ja. Himbeeren ist sicher die meiste Nachfrage, nur ich selber habe wenig Himbeeren und ich denke mir immer, wo soll ich die Volumen an Himbeeren hernehmen, dass ich einen reinen Himbeeressig mache. Ja. Und, und um was willst du es dann verkaufen? Und das ist ja für mich immer dieses spannende Thema. Ich habe ja auch das Thema, wo ich sage, okay, ich möchte einen fairen Preis. Ich will jetzt nicht irgendwo angekommen sein, aber ich will auch, dass das wertgeschätzt ist und das, was ist. Und ich will auch, dass es in einer schönen Verpackung ist. Und ich will auch, dass man die Flaschen auch raus stehen lassen kann. Und die Essigflasche soll am Tisch stehen können, ohne dass es sagt, es stört jetzt die Tafel, weil ich sage, ich will das da jetzt dabei haben vom optischen Auftritt. Ja,
da muss es auf jeden Fall zum Magi dazu passen.
Ja, genau. In die Menage in die alte, ja,
in den Zahnstocher. In die aus echt Plastik, die was ausschaut wie ein Holz. Ja.
Apropos Menage, ich habe vergessen letztes Mal. Aber jetzt, weißt du, du sagst, du möchtest nur heimisches Obst verarbeiten. Ja. Wir reden aber von sauberer Verarbeitung, dass die Äpfel in die braunen Stellen weggeschnitten werden. Wie wichtig ist es, wenn du dann Essig machst? Du machst jetzt einen Most zum Beispiel. Wie wichtig ist es, dass du sauberes Material verwendest? Wenn alles zu Essig wird, stell mir das vor, das ist eh säuerlich. Ja. Kennt man da die Qualität vom Ursprung nur so außer?
Ich bin da ganz schwer davon überzeugt, dass das so ist. Ja. Also wenn du wirklich reines, sauberes und reifes Obst nimmst, das ist ja auch schon ein Thema, das ich schlimm finde, dass viele es nicht erwarten können, bis das Obst wirklich reif ist, sondern okay, die ersten 17 Äpfel sind runtergefallen, jetzt müssen wir mal einen Baum beilen, weil der Rest muss hackeln runter, weil das muss auf einmal gehen. Ja. Verstehe den Zugang nicht, aber muss ja jeder selber wissen. Und ja, natürlich, ich bin da schwer überzeugt, was sagst du, hast jetzt da, gerade bei Streuobstwiesen, du hast einmal Laub dabei und du musst das waschen, du musst das durchsortieren, du musst, da kommt der Hase, das was ja auch schön ist, weil dann haben wir Natur, der beißt dann Apfel, ja, wenn du da glaubst, dann übersiehst du es vielleicht, das muss halt raus. Ja.
Und jede braune Stelle ist Fäulnis. Also das muss man leider einfach so zusammenfassen. Das ist ja auch der Grund, warum wir alle braunen Stellen händisch rausschneiden vom Obst, weil Fäulnis einfach immer Probleme bringt. Ja. Und nämlich, es geht in irgendwelche Richtungen, da sind Bakterien drinnen, das sind Richtungen geht, die du einfach nicht haben willst. Und shit in, shit out. Also was wenn du vorhin sauber arbeitest, ist viel leichter, dass du ein sauberes Produkt rauskriegst.
Ja, und Essig machen haben wir schon gehört, jetzt, es ist kein Das ist kein Sprint, das ist eigentlich
Marathon.
Marathon,
richtig. Ja. Marathon, ja.
Genau.
Hast du schon mal mit Balsam auch ein bisschen herum experimentiert?
Ja, also ich selbst habe vor mittlerweile 6 Jahren habe ich einmal Birnensaft dann immer schon eingedickt, liegt in einem Holzfass, muss reifen, ich rieche eine jedes Jahr mindestens einmal. Es ist spannend, ich weiß noch nicht, wo der Weg hingeht, muss ich jetzt auch fairerweise sagen. Ich langsam denke immer wieder, es wird was, weil es hat einmal vor 2-3 Jahren, aber das ist eben dieses Ungeduldige, man darf eigentlich bei Essig machen, nicht ungeduldig sein. Aber vor 2-3 Jahren habe ich mal reingerochen und habe gedacht, das hat irgendwie so einen ganz einen eigenen, da habe ich überlegt, ich weiß nicht, ob das Richtung Portwein oder was auch immer, so eine eigene Aromatik, aber nicht Leihwand. Ja, also eher so, und jetzt ist es so wieder gar nicht so, also da muss man wirklich nur, da weiß ich nicht, wo es hingeht. Was ich aber nicht will, was ich bis jetzt nicht gemacht habe, dass ich sage, okay, ich nehme diese klassische Balsam-Methode, was viele machen, und nehme halt den Apfelessig und setze dann mit einem Apfelsirup an und dann habe ich meinen Balsam, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Darum habe ich ja dann meine Schrubs, wo ich sage, okay, da arbeite ich dann viel wiederum mit Beeren rein, wo die viele zu Hause habe im Garten und das macht mir dann halt schon wieder Spaß, dass ich sage, okay, du magst einen Bärenschrapp, da sind Erdbeeren, schwarze, rote Riesel, Heidelbeeren, Brombeeren drinnen. Das ist schon mal eine coole Geschichte vom Weg her. Dann hast du halt ein bisschen an Zucker noch dabei. Aber das ist schon mal zum Trinken richtig cool. Und laut Überlieferung in Amerika während der Prohibition war ein Bärenschrapp das beliebteste Getränk. Man weiß noch nicht, welche Beeren was drinnen waren, aber wahrscheinlich, wo sie halt regional gewachsen sind. Ja.
Ich habe ein Kochbuch, wo nur Gerichte aus Äpfel und Birnen eigentlich hauptsächlich drinnen sind. Und die haben, ist aus New England in Amerika, und die haben, da ist eine ganze Sektion, ich glaube 15 Seiten nur Shrubs.
Echt?
Ja. Und das ist, ich weiß nicht, wie aktuell ist, aber das Buch ist jetzt noch nicht, das ist erst ein paar Jahre alt. Und das ist scheinbar in Amerika, zumindest in gewissen Regionen, dort wo die Früchte halt auch wachsen, der totale Trend. Also Shrub ist in Amerika voll da, weil diese Spannung zwischen Säure und Süße so gut scheinbar funktioniert. Ja. Vor allem im Sommer Eiswürfel und mit Mineralwasser.
Ist das, glaubst du, für Gastronomie ein Thema? Ist das Shrub-Thema? Oder ist das ja zu aufwendig zum Herstellen?
Nein, in Wirklichkeit, es gibt ja ein paar Produzenten schon und unterm Strich ist es jetzt für den Gastronomen ja nichts anderes, als wenn er jetzt, sag ich jetzt, einen Hola oder einen Himbeersirup spritzt. Wenn er das jetzt noch ein bisschen nett verpackt. Viele haben leider in Österreich so ein bisschen die Hemmschwelle, so ähnlich wie bei Kombucha oder Kombucha, diese Säure. Die glauben alle, die Leute wollen keine Säure nicht oder das kennt die Leute oder die Gäste überfordern. Und dann denke ich mir, ist ja echt spannend. Gerade beim Essen reizt das ja jeder aus, aber beim Trinken trauen sie sich ja noch nicht zu. Und da fehlt ihnen leider des Öfteren auch der Mut. Fairerweise braucht man natürlich auch wen, der was das verkauft. Das ist die nächste Thematik. Und man hat das schon gemerkt, in Österreich in der Bar-Szene, da war das schon einmal da, ist teilweise eh noch immer da, aber es hat den Sprung in die, ich sage jetzt einmal, klassische Gastronomie oder diese.
So ein bisschen Mainstream,
noch nicht geschafft, ja. Wobei ich mir denke, jetzt gerade in der Phase, wo immer mehr sagen, okay, ich will eigentlich nicht nur mehr Wasser trinken oder Alkohol, sondern ich will, weil ich am Nachmittag oder mit Mittag hieß jetzt vielleicht irgendwas mit Geschmacken haben, wenn es jetzt 35 Grad draußen hat, war das ja eigentlich eine coole Alternative. Ohne Alkohol, leichte Säure, du kannst die spülen mit Frucht oder mit Rosmarin oder Lavendel und da gab es zu viel Geschmacksrichtungen, wo du sagst, ja, auch keine, gibt es kein Ende.
Ja, wie wenn man so Limetten-Rosmarin fermentierte Saftel getrunken, das haben sie da in einer Bügelflasche reingegeben, haben sie halt fermentieren lassen. Mega geil geschmeckt, aber nur, wenn du zu Gast hast mit 100 Leuten, dann brauchst du jeden Tag 20, 30 solche Flascheln.
Ja.
Dann brauchst du halt Lagerflächen. Das muss ja logistisch auch funktionieren für den Gastronomen.
Ja, und das ist halt bei der Variante, so wie bei mir, wo du sagst, okay, das ist zwar nicht ganz so süß, aber dann hast du die Flasche stehen und du schenkst das mehr oder weniger aus, wie wenn wie ich eh schon gesagt habe, in Sirup aufspritzt und das kann schon funktionieren. Man muss sich halt natürlich, wie gesagt, drüber trauen, muss halt ein bisschen drum experimentieren und das kann auch jeder, dass er sagt, okay, ich mache da gleich einmal selbst eine Homemade-Variante und ich bin ja der Letzte, ich erzähle ja an jeden, wie das funktioniert, weil ich ja immer der Meinung bin, wenn die Leute wissen, wie es gemacht wird, von der Basis her, dann wissen sie es auch zu schätzen. Ich habe so viele Menschen, die was sagen, ja, nein, das mache ich mir selber. Und dann kommen sie beim nächsten oder übernächsten Markt und haben gesagt, ich habe schon selber gemacht, aber so war das noch nicht. Und fairerweise ein bisschen Abwechslung brauche ich auch. Aber die wissen das auch und da diskutiert dann auch keiner, wo er sagt, ja, so ist das und Dings, weil sie es halt einfach wissen. Das ist wie wenn er weiß, was beim Kochen für Arbeit dahinter steht, dann wird er das immer schätzen,
ich habe
wenn einer ehrlich kocht.
Ja. Beef Tartar, was ich verkaufe, du kennst ja mein Produkt zum Feine Klingen, meine drei Tartars. Bisschen Werbung in eigener Name.
Feine Klingen.
Das ist ja also jeder weiß, wie Beef Tartar zu machen geht.
Ja.
Aber machst du das selber, hast du die Zeit dafür? Das sind ja auch so Sachen, weißt? Das ist nice to have, wenn du es selber schneist und hackst und von Gast. Aber im Endeffekt geht es um das, dass du einfach die gleichbleibende Qualität hast und da kommen die Leute auch wieder dann zurück auf das andere.
Genau. Und um das geht's ja. Und Beef Tartar habe ich ein tolles Erlebnis einmal gehabt, wie meine erste Wintersaison war, hat unser Küchenchef uns netterweise Beef Tartar vom Gast zubereitet, auf die Abendkarte.
Schön, dass du ein bisschen scheiße bist.
Ja, genau. Da kann ich mich noch erinnern, wie ich mit der Schüssel da gestanden bin und der sagt, ja, ein bisschen mehr Gurkerl und da und Ding und du rührst und ja, es war toll. Also voll, ich verstehe das, dass was fährt. Ja, für die perfekt. Show ein Traum, ja. Da verstehe ich dein Konzept und dein Zugang ist da schon ein sehr gutes. Ja. Dieses Biffel da machen, das hat, glaube ich, bei manchen Menschen schon Trauma ausgelegt.
Du, ich kann es aber
sagen,
die alten Leute, die was jetzt früher von der Lehrung kennen, sagen, die dann nur über so Handzeichen machen, da weiß ich ganz genau, was passiert. Die haben aber die lauter Blasen gehabt bei den Händen, was der vielleicht lauter schneiden.
Jetzt kommen wir natürlich zu einem wichtigen Thema, wenn jemand Essigliebelei ausprobieren will. Wie kommt er dazu?
Ja, also ich bin hin und wieder auf Märkten unterwegs. Hauptsächlich muss ich fairerweise sagen, hat sich für mich Wien außerkristallisiert. Aber auch kann man natürlich gegen Voranmeldung auch bei mir vorbeischauen oder ich versende auch die diversesten Sachen. Ich telefoniere gern, schreibe zwei E-Mail, was auch immer.
Ist der Homepage?
Ja, www.essigliebelei.at.
Werden wir auch verlinken, natürlich in die Shownotes.
Und das waren halt die Dings. Und auch wenn man sagt, okay, man möchte mal so ein bisschen Information haben und auch wenn man sagt, okay, ich möchte, das ist auch so ein Thema mit die Oxymel, wo wir jetzt vorher schon waren, ich sage, ja, ich möchte das selber machen, weil bei mir wächst daheim so viel, ich weiß nicht, Frauenmantel und keine Ahnung was und das war so toll und ich habe das gelesen. Ich gebe an jeden, wenn er sagt, okay, ich will das selber machen, ich verkaufe da einen wirklich unbehandelten Apfelessig in einer größeren Flasche oder auch das Kilo Honig dazu oder beides und dann macht es einmal selber. Ich kann es euch auch erzählen, wie es geht.
DIY Oxymel Package.
Brauche ich App. Brauche ich alles nicht, habe ich auf Pinterest geschenkt.
passt ja auch gut, ja. Und also, ich finde es ja spannend, es gibt ja auch manchmal, die kaufen noch eins. Dann probieren sie es daheim selber aus und dann erzählst du beim nächsten Mal, ist schon gut, aber deins ist noch besser. Aber manche kommen dann und sagen, ja, sie haben das noch dazu gegeben, das schmeckt dann auch, sage ich, das ist auch cool, aber ich muss natürlich für die Breite machen und das, was auch noch ganz wichtig ist, und da sind wir jetzt auch nochmal beim Thema, was bei Oxymel wie auch bei Shrub ist, zu mir kommen oft so viele und sagen nachher, ja, wie magst du das, dass da die Hullerblier so rauskommen? Und dann sage ich, ja, du darfst einfach einmal A, du musst zur richtigen Zeit ernten und B, du darfst halt nicht sparen. Ich verstehe das nicht. Ich meine, es stehen so viele Hollerstreicher um und um, jeder hat irgendwo um und umstehen. Dann musst du halt sagen, okay, wenn es jetzt geregnet hat, gehe ich halt morgen nicht, sondern erst in ein, zwei Tagen. Und dann gehst du hin und dann nimmst du halt 17 Blüten und nicht nur 7 und die legst ein und kannst es ja nachher noch immer strecken, aber da weiß ich nicht, wo da alle immer beim Sporen sind.
Ja, also, werden ja gespannt, weil sie sind ja gefreut, Brocken.
Ja, das weiß ich. Wobei ich finde das immer spannend, weil wenn man mal Hullerblierbrocken gehe, ist das so, die natürliche Durchblutung wird gefördert, weil prinzipiell tut überall Brennnessel stehen.
Ach, so
ich geht zwar immer mit den langen Hosen und Ding und ich habe schon alles Mädchen probiert, ich habe schon Recher mitgehabt zum Umdrucken und hin und her, aber irgendwo beißt es immer durch.
Aber wie der alte Römer immer sagt, Quod erat demonstrandum. Hast du was zum Probieren?
Natürlich.
Also, lieber Herr Stürmer, jetzt wollte ich schon sagen, Schande zur Tat. Und während da jetzt gerade das große Probieren auskommt, möchte ich vielleicht nochmal ganz kurz unseren Medienfleischwolf heute reinhauen. Und da würde ich jetzt einmal sagen, Jingle ab.
Der Medienfleischwolf.
Wir haben beim neuen oder beim aktuellen Postmagazin gibt es ja ein neues Covermodel, den viele von euch aus hauptsächlich von Insta oder TikTok kennen. Das ist der Sweet Dominic oder Dominic Süß. Und der hat ein paar echt ganz coole Aussagen im neuen Post drinnen. Und da möchte ich schon einmal ein, zwei Sachen vorlesen, die er eigentlich gesagt hat. Und das finde ich wirklich genial. Er sagt zum Beispiel, Wirtshaus ist für ihn Arbeitsplatz, Wohnzimmer, Bühne, Seelsorge, Familienbetrieb und manchmal auch das Auge im Zyklon. Ich habe es witzig gefunden, weil er dieses überkaprizierte Hipsterkochen eigentlich gar nicht macht, sondern er ist eigentlich der typische Wirtshauskoch, der eigentlich sagt, dass man in einem elterlichen Betrieb eigentlich extrem cool kochen kann. Und er hat auch Aussagen, die gefällt mir extrem gut, und das müsst ihr bitte mal durchlesen. Die Zeiten selbstverliebter Egotypen, die uns wie Getriebene eine Welt vorgaukeln, in der Schein mehr bedeutet als Sein, ist ohnehin vorbei. Also er hat gesagt, er scheißt eigentlich auf die ganzen Konventionen und sagt, kocht es einfach, glaube ich, einfach so, wie es euch denkt, macht es traditionell, macht es eigentlich eine gute Wirtshausküche und die Leute werden kommen. Und das finde ich genau. Und das ist ein ehrlicher Ansatz. Also den Artikel lest euch bitte durch. Ich finde den wirklich gelungen. Und da ein Shoutout an das Postmagazin. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen neugierig. Das ist eine fast schon apothekerartige Flasche. Holunderblütenschrub. Also das klingt richtig, richtig spannend. Hat schon fast ein bisschen eine leichte Sirup-Charakteristik. Ja.
Das ist für mich insofern einfach eine coole Geschichte, weil ein Hola-Sirup kennt ja jeder. Und somit ist das diese Überleitung zum Hola-Sirup.
Das ist geil. Wow, das ist geil. Bis deppert. Also, müsst ihr euch jetzt vorstellen, du hast den frischesten Holunderblütensirup und den mit Säure.
Genau, mit angenehmer Säure in Abgang.
Genau, darf ich fragen, ungefähr ein Verhältnis bei so einem Schrapp, du hast das zuerst, glaube ich, schon gesagt, plus, minus.
Ich sage immer so 1 zu 6, 1 zu 7 zum Mischen.
Also ja. Ein Teil Essig und
6 Teile Wasser oder was auch immer, oder bis 7. Ich selber nehme es eher meistens 1 zu 10, weil ich wirklich nur die leichte Aromatik will. Und diesen Hola-Blüten finde ich spannend auch, wenn der Frühling losgeht und ich habe vom Vorjahr noch an und das ist noch nicht ganz so weit und ich brauche ihn eigentlich schon im Frühling für meine Seele, dann gebe ich das ein bisschen über den grünen Salat drüber. Und sobald du die Hola-Blier riechst, ist im Gefühl Frühling. Und das ist halt, wenn der Winter oder Triebswetter, so wie heuer, viel Nebel, da ist halt, fairerweise sind Gefühle unbezahlbar in der Hinsicht.
Das ist einmal Aussage. Gefühle sind unbezahlbar. Was haben wir jetzt für einen?
Das ist der Bärenschrub. Mit eben die Erdbeeren, schwarzen, roten Ribis, Lalbar, Baumbein. Johannes-Bärenschrub habe ich auch schon gehabt. Das ist sehr cool. Aber das.
Boah, das ist ja mega. Wirklich jetzt ernsthaft. Ja. Also nicht wegen Werbung und Co., aber boah. Also das heißt eigentlich, so hart es klingt, wäre dieser Shrub, aber auch super für süße Sachen.
Ja.
Für Salate natürlich sowieso, Salate geht eh immer.
Da nehme ich aber vorher einen Apfelessig oder einen klassischen Essig zum Marinieren und gebe das wirklich nur zum Finischen drüber. Und diese Beeren, Beeren sind richtig cool, auch überall, wo es zu so Schafkäse, Hartkäse, Waffeln, Vanilleeis, dass dem Vanilleeis ein Wengel, weil die meisten Vanilleeis sind mir leider zierst. Dann nimmst du mal Wengel. Tannenwipfe. Jetzt sind wir beim Oxymel. Und das ist halt jetzt so.
Wow.
Das ist immer meine Rettung. Meine Rettung auf den Messen und auch wenn es im Winter um die Ecken kommen könnte.
Ich muss da jetzt meiner Mutter jetzt einmal ein großes Lob aussprechen. Ich habe ihr das Glück, dass ich mit einer Naturhexe sozusagen aufwachsen durfte. Meine Mama ist ja auch eine totale Pflanzenfrau, wie auch die Eva, die ist ja sozusagen die Mrs. Plant. Und, und meine Mutter hat mir ich habe immer daheim einen Donnerwipfelsaft.
Cool.
Immer. Ja. Und wenn ich tatsächlich ein bisschen verkühlt bin oder wenn ich merke, ich bin irgendwie nicht so im ganzen Rachentrakt nicht so fit, dann gebe ich mir da 2 Esslöffel jeden Tag auf die Nacht. Hey, das geht eine wie, das kann man gar nicht beschreiben.
Es hat ja 2 positive Eigenschaften, meiner Meinung nach. A, ist es, tut es im Körper sehr gut und es triggert immer Kindheitserinnerungen.
Und vielleicht ist das eh das.
Sagen wir uns ehrlich, Kindheitserinnerungen, schöne Kindheitserinnerungen sind noch immer das Beste.
Voll.
Muss man sagen. Ja? Voll. Ja, der regt den Speichelfluss richtig an. Also das ist schon...
Einen gibt es noch. Geil, oder?
Ja. Das ist jetzt mein neuestes Baby. Das ist so der Versuch, da wenn man ein Klar-Ding macht, sage ich jetzt, ein Klar-Serie.
Wow.
Und
ist das intensiv.
Weil Rosmarin bei mir oder bei uns daheim wirklich gut wächst und ich schon immer wollte, dann habe ich gesagt, Rosmarin ist ja auch sowas Spannendes.
Diese Rosmarin, dieser Duft kombiniert auch mit dem Geschmack, weil Rosmarin hat einen ganz eigenen Geschmack. Ja. Das ist ja göttlich.
Und die
göttliche Kombination. Ich habe gehört, Oxymel ist ja auch ein uraltes, wie soll man das sagen, Naturheilmittel, nehmen wir es mal gehässig so.
Ja.
Und ich verstehe das jetzt.
Und beim Rosmarin war ich, da habe ich immer so ein bisschen die Angst gehabt, dass es nicht zarzig oder sowas wird, aber das kommt gar nicht.
Ja. So eher so ätherisch wirkt.
Ja, es wirkt.
So richtig ätherisch. Ja. Das macht auf, regt den Speichelfluss an.
Ja.
Wird gleich wieder klar im Kopf.
Genau.
Richtig.
Klar im Kopf. Ich glaube, ich muss das öfters mitnehmen.
Zum nächsten Tag müssen wir gleich noch probieren, ob das rausreißt.
Ich glaube, auf der Gastmesse heuer im Herbst brauche ich immer einen Siegeldrin.
Bist du auf der Messe, auf der Gast?
Ich gehe davon aus, ja.
Okay. Bist du jetzt schon auf der Gast?
Ich war eigentlich, glaube ich, die letzten 25 Jahre bis auf 2 Mal immer.
Aber als Aussteller oder als Gast?
Als Aussteller.
Okay, dann siehst du mal so gar nicht gesehen.
Ja.
Geilo. Hey, ich würde sagen, ganz ehrlich, das Zeug ist absolut, wie sagt man im Neudeutsch?
Der Burner.
Mind-blowing.
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 wirklich, wirklich, wirklich cool. Also ich weiß zum Beispiel im Anladen in Wels, eben sozusagen bei der Alpenlachswelt, hat es es gegeben, ich weiß nicht, ob es es noch gibt.
Momentan nicht, aber vielleicht werden wir das jetzt wieder aufleben lassen. Ja.
Das ist wirklich gut. Wirklich gut.
Und ich denke mir auch, wenn sie die Kinder haben und wollen keinen industriellen Saft, dann ist ja das sowas perfekt, oder?
Ja, also, du hast da jetzt wirklich nur Essig, Honig und.
Ja, man nicht nur für die Kinder, ist für uns auch.
Aber und es wäre ja, wie gesagt, so einfach. Ja? Und du hast eigentlich keine hochverarbeiteten irgendwas. Ja?
Also ich nehme halt mit, Oxymel ist gleich geil. Also ich mag's ja relativ einfach. Weißt du, ich liebe ja einfache Gleichungen. Ja. Ja.
Ich denke schon wieder, wie kann man es mit Alkohol mischen, dass es einen gesunden Paar da hat?
Ist doppelt gesund, ja, geht ganz sicher.
Nein, ich glaube, wenn das auch zu gewissen Cocktails, zu Süßungsmitteln dazu tust, wäre mega geil.
Vielleicht sollte man sogar mal eine Mischung probieren mit irgendeinem von meinen Seccos. Das werde ich wirklich ausprobieren.
Also fairerweise glaube ich auch, dass dieses, vor allem dieses Rosmarin-Thema, glaube ich, kennt ganz spannend, wo reinpassen. Ist am besten in ein Produkt, wo es nicht zu viel Restsüße hat.
Wildapfel oder Wildsau. Ja, trocken.
Aber steht denn,
Aber da, hey, ich würde sagen, da werden wir nochmal ein bisschen einschnöfeln.
Ich glaube auch.
Vielleicht jetzt nur mehr eine kleine Ankündigung, weil das muss ich jetzt in eigener Sache machen. Wir haben ja das Projekt, deswegen war der Emil auch heute da, das Projekt Zirbli. Jetzt kann ich es ja auch mal offiziell beim Namen nennen, weil wir haben ja auch die Rechte schon für ganz Europa jetzt uns sichern lassen.
Hört.
Ja, wir machen ja ein Getränk, das zufällig beim Podcast entstanden ist. Beim Mission, wir haben einfach gesagt Mission Possible und wir haben einfach alles Mögliche mit Schnaps und Transecco gemischt und sind auf eine Geschichte draufgekommen, dass Flamboy extrem gut mit Zirben harmoniert. Nur die Dosierung ist wichtig. Nicht zu viel Zirbe, weil harzig und so weiter. Ja. Aber Zirbe, obwohl viele Zirben nicht mögen, haben wir das schon einige Leute jetzt probieren lassen, weil die Zirbe relativ nicht zu überbordend ist. Und dieses Apfelthema und Zirben und das wird heißen Zirbli, Apfelwein meets Alpenzirbe. Und das ist eine geile Geschichte. Also der Emil und Transecco gemeinsam, und das wird jetzt im, ich hoffe, dass wir im Juni, es wird vielleicht noch Juli, sind wir dann fertig. Das wird ein Ready-to-Drink-Getränk, also in, im Flaschl fix fertig. Kronenkorken, pfz, und tschisch. Wird nur 5 Alkohol haben, also wir haben es recht niedrig angesetzt, cool, absichtlich, eben damit es leicht zum Trinken ist. Und da machen wir jetzt die erste Charge, da machen wir jetzt unsere Testcharge mal, die ersten 5000 Flaschl. Da habe ich gesagt, da bin ich jetzt echt, echt gespannt. Also schmecken die jetzt wirklich gut. Ich hoffe, dass sich viele Leute von dem Thema Zirben nicht abschrecken lassen. Und darum haben wir es ja irgendwie so ein bisschen nett Zirbli genannt. Weil das ist eine Mischung aus Zirbe und Bubbly. Also,
ja. Naja, Verniedlichungsformen sind immer toll. Ja.
Ja. Und auf das freue ich mich schon. Eigentlich muss ich, wir hätten es eigentlich gerne am 23. vorgestellt. Ich glaube nicht, dass wir fertig werden.
Weil ja, sonst trinkt man so eine Etikette nach. Das kennen wir ja schon vom Antialkoholischen. Ah, ja, stimmt.
Hey, in diesem Sinne würde ich sagen, wir haben halt wirklich viel gelernt. Also erstens, Apfelessig ist ein natürliches Produkt, das, wenn man es selber einfach macht, auch tatsächlich viel persönliche Gesundheitseffekte hat, die, wenn man es mischt mit Honig und mit Kräuter, einen richtig geilen Schwapp ergeben. Und Oxymel. Oder schön Oxymel, danke schön. Doch nicht so viel gelernt, dass ich mir das auch gemerkt hätte.
Nein, es war ja also, viel, muss man ja
sagen. Stimmt, es war viel. Ich höre mir es dann nicht selber noch mehr. Oxymel, geile Geschichte. Ich hoffe, dass man deine Sachen mehr und mehr irgendwo zum Sehen kriegt, weil das ist wirklich ganz genial. Ich glaube, viele Leute kennen das nicht. Ernsthaft.
Gott sei
Dank. Weil ich glaub, das so wir Freaks das kaum nicht einmal kennen. Ja. Also bitte probiert das aus. Meldet euch beim Johannes, weil das ist wirklich einmal was anderes. Und ich würde mal sagen, wir haben noch ein ganz wichtiges Thema mit dir. Du hast dich blöderweise vorbereitet, indem dass du schon einen Haufen gehört hast von uns. Das ist natürlich fies. Normalerweise ist das immer der Schocker. Aber jetzt würde ich mal sagen, heute mit unserem wunderbaren Thema, was ist deine Henkersmahlzeit und dein Henkersgetränk? Und dann würde ich sagen, Jingle up.
Die Henkersmahlzeit.
Also wenn du morgen in Holzpyjama schlägst, wenn es morgen aus ist, du kannst dir heute wünschen, was du willst zum Essen und zum Trinken. Ja. Was ist?
Gibt es für mich, also fairerweise, ich kann mich auf ein Gericht nicht festlegen. Also ich habe ein kleines Menü zusammengestellt. Wirklich klein.
So, lehnt sich zurück.
Nächstes Gast ist immer vorbereitet.
Ja, genau. Lehnt sich zurück. Nie.
Nein, also mein, aus starten würde ich mit einer Suppe, und zwar eine Krasnokka-Suppe. So eine richtig gute Krasnokka-Suppe in einem Döller serviert. Und wo ich, nicht in diese kleinen Schälchen und so, mit den Kräutern, bei einer Krasnokka-Suppe nichts anfangen. Da brauche ich wirklich einen Döller.
Rahmenteller heißt das.
Ja, und was für mich immer wichtiger wird, ich habe das früher immer belächelt bei meinem Opa, der war so hakelig bei Suppenlöffeln. Die neumodernen Suppenlöffel in vielen Lokalen sind so flach. Ja. Ich mit meinem Bord, ich putze mich immer. Und seither, wenn ein ordentlicher Suppenlöffel dabei ist, bin ich auch schon glücklich.
Bord und Suppen und Bord und Burger. Das geht ja von
nicht aus. Das geht ja nicht aus.
Ich schwöre, ich habe einmal so ein Bord gehabt, der ist bis zu der Brust übergegangen und ich habe einen Burger gegessen, weil mit meiner Ex in Italien, ich bin so anbissen gewesen, weil ich habe mir was defrisiert und alles und dann bin ich da aufgestanden, sage ich, mir fahre nicht heim. Was tust du mir essen gerade? Ich habe einen Burger da nicht gehabt, bin heimgefahren und mein ganzen Bord geschnitten. Wenn man so auf die Ärger
ist. Das ist so geil. Nein, jetzt muss ich aufpassen, dass meine Frau nicht mit mir auf Italien fahren wie Burger ist.
Die Entscheidung ist Bord oder Burger.
Ja, Wahnsinn, na, furchtbar. Super, aber Suppe ist auch so ein Thema. Jetzt furchtbar zum Essen.
Aber Krasnokka-Suppen, ja.
Krasnokka-Suppen, ja.
Wie geht's weiter?
Dann darf ich ganz klassisch ein Beischl essen. Ich liebe Beischl, wenn es einer wirklich gut kann. Und mittlerweile ist es so, es gibt so selten und es macht nur mehr, machen nur mehr die, die es wirklich kennen. Und das ist schon für meine Begriffe, wenn man die Arbeit dahinter kennt und so weiter, so ein brutal unterschätztes Gericht vom Aufwand und wie cool das schmecken kann.
Wo wir ein super Beispiel gekriegt haben, war im Stern in Wien.
Ja, das denke ich mir.
Boah, der hat ein super Beispiel gehabt. Das der ist spezialisiert auf Innereien.
Ja.
Und das, also ich bin kein Beischl-Typ, aber die haben das so fein geschnitten und das war so geil hergerichtet. Da hat eben Säure passt, also nicht
zu viel. Da geht eisig eine.
Ja, aber nicht zu viel. Aber nicht zu viel. So, dass das, das war
butterzart. Merkt ihr das auch ein bisschen Chili rein, dass es ein bisschen Würze kriegt, das Beischl?
Nein, das bin ich
ja nicht. Extremst. Ein bisschen Schärfe eine.
Ja, okay. Gutes Beischl.
Was trinken wir dazu?
Na, ich tat vorher nur, fairerweise muss ich sagen, was ich auch noch liebe, und das ist so Dings, Buchteln mit coolen Bovidl-Marmelade. Das ist nur so mein Dessert, das ist ein Traum. Bovidl-Marmelade ist auch was, das mache ich wirklich immer selber, weil das ist einfach, weiß ich nicht.
Vanillesauce? Ich
muss nicht sein.
Okay.
Geht, aber nicht viel.
Ja? Ein bisschen Buchteln frisch sein.
Die Buchteln frisch und die Bovidl-Marmelade muss gut sein, es darf auch nicht zu wenig sein, nicht zu viel. Was ich nicht mag, ist Buchteln mit Marillenmarmelade, das will mir nicht, oder?
Also ah, das muss ist ja kein Buchtel.
Ja, genau, aber und
so ein Wuchtel. Ja.
Und trinken tue ich, das passt zwar nicht ganz so zur Menüreihenfolge dazu, aber was ich unheimlich gern trinke, es gibt Sauerbier. Mhm. Sauerbier mag ich, und das ist halt auch so ein Ding, das trinkt man zur Feier des Tages oder wenn man einen Guster drauf hat, meistens nur eins, maximal zwei, weil das wird dann zu viel, aber das war noch was, der Abgang wäre mit einem Sauerbier. Oder ein ganz dunklen Bier, eins für die zwei, aber eher Sauerbier. Muss ich fairerweise sagen.
Sehr cool.
So, gute
Guse. Ja, ich muss sagen, das ist einmal, da kann der Thomas mit dem Mannerwaffel
und Speck.
Muss ich sagen,
das ist eine göttliche Kombination. Wir haben
Thomas
den Chef da gehabt, und der hat Mannerwaffel mit Speck als sein Henkersmahlzeit.
Also müsst ihr ein paar Folgen zurückholen, aber das ist auch geil, oder?
Ja, ja. Ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der hat so gerne mehr Essiggurkel in Schokosauce gegessen. Da ich, aber das war sein Leibgespeis. Ich glaube, das hat er jeden dritten Tag einmal.
Geil.
Ich würde auch sagen, mit der Weltsensation lassen wir es heute einmal bleiben. Hey Johannes, danke, dass du uns in die Welt des Essig, Shrub und Oxymel mal näher hineinbringst und dass wir das kosten durften. Richtig gut. Also richtig gut, wenn ihr es einmal seht, mitnehmen.
Sehr, sehr geil. Vielen Dank auch von meiner Seite.
Gerne. Ich bin glücklich, dass ich da sein durfte. Es war mir wirklich ein inneres Blumenpflücken, und das macht echt Spaß. Und fairerweise, ich mag das ja, wenn man so mit authentischen Leuten gegenüber sitzt und das einfach ein lockeres, lustiges Gespräch ist, wo du nach einer Stunde denkst, war das nicht erst 15 Minuten?
Die Zeit ist vergangen. Ja.
Danke, ja. Wir nehmen das Kompliment gerne an, vice versa.
Danke.
Ja, war sehr schön. Hey Leute, wir wünschen euch jetzt eine wunderschöne Woche. Probiert's Oxymel, probiert's ein Shrub und sagt uns das auch. Schreibt zurück einmal, prostet.transecco.at oder office@feine-klinge.at. Genau. Also,
in diesem Sinne,
schöne Woche. Danke, Johannes.
Danke.
Macht's gut.
Bleibt sauber und Augen auf beim Essigkauf.
Genau, Augen auf beim Essigkauf, der war gut. Schöne Woche.
Nice.
Servus. Servus. Baba.